Typografie und Schrift. 9. Vorlesung, Flugblatt Zeitung. Gehalten am 22. Juni 2010 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Gut, ich begrüße Sie zur 8. Vorlesung. Heute eigentlich die letzte historische. Das hängt so ein bisschen von Ihnen ab. Ich hätte noch eine, da können wir ja im Anschluss drüber sprechen, ob Sie noch eine Vorlesung wollen oder stärker in die Praxis einsteigen. Heute geht es um Flugblatt und Zeitung. Wäre eigentlich die Vorbereitung auf die Exkursion in die Druckerei, die ja nun ausfällt, aber möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Nächste Woche gibt es, oder beim nächsten Mal auf jeden Fall, gibt es noch einen Einstieg in die digitale Typografie, also nicht vom Setzen her, aber die Frage, wie Computer Schriften verarbeiten und wie das eigentlich möglich ist, dass man so viele Schriften im Computer halten kann. Und dann geht es in die Praxis, oder wir schieben noch eine Veranstaltung ein zur Geschichte des Briefs als Medium. Aber heute geht es um das Medium Blatt, beziehungsweise das, was dann daraus entsteht. Also Sie werden sehen, dass die Zeitung halt erstmal eine Ansammlung von Blättern ist und so weiter. Das Medium Blatt ist, also man kann es natürlich zurückverfolgen über das Papier, Papyrusrolle oder das Buch. Interessant ist so das Einzelblatt. Da fallen einem zuerst mal die Briefe eben ein, das wäre so eine andere Richtung. Oder die Urkunden. Hier sehen Sie ein frühes Xerographum, was im Mittelalter eine Form war, wie man verbindliche Absprachen treffen kann. Im Grunde genommen zählt im Mittelalter der Mensch mehr als das Blatt. Also das Wort ist wichtiger als das, was man aufgeschrieben hat. Und man verlässt sich eher auf das, was gesagt wird, als das, was irgendwo geschrieben ist, weil das als Medium zwar existiert durch diese klösterliche Schriftkultur, aber natürlich außerhalb des klösterlichen Raums nicht so wirklich eine Breitenwirkung hat. Dieses Xerographum ist eine Form, wie man Verbindlichkeiten herstellt. Sie sehen oben diese gezackte Welle, da schneidet man etwas durch. Und so kann man ein Blatt, also beide unterschreiben das Blatt, dann wird es geschnitten in einer Form, dass nur diese Teile wieder zusammenpassen. Ähnlich wie bei den Symbolen ja auch, die man, das waren halt so Tonstücke, die man zerbricht und die passen dann wieder zusammen, die eine zur anderen Seite. Und so ist das mit diesen Verträgen auch, sodass beide Seiten halt den halben Vertrag haben, wie sie zusammensetzen können. Und eine andere Variante sind über die Siegel, die auch eine gewisse Verbindlichkeit entfalten, sobald man gemerkt hat, dass sie halt mit Individuen verknüpft werden können. Ist aber nicht so ganz fälschungsfrei, weil man natürlich sagen, hier hast du unterschrieben, ich habe es auch besiegelt oder dein Vorgänger hat das besiegelt, aber dann muss man sagen, müsste ich mich doch daran erinnern. Und da sind diese Xerographe, die sind dann ganz praktisch, weil die halt für beide Seiten was Verbindliches zur Verfügung stellen. Eine der berühmtesten Urkunden oder eine der folgeträchtigsten Urkunden der abendländischen Geschichte ist die konstantinische Schenkung. Das Bild entsteht das Bild zeigt also so eine die angebliche Geschichte um 1315, 1317 soll das passiert sein, wo Kaiser Konstantin dem Papst seine Besitztümer schenkt und sagt, hier hast du einen Teil von Rom und es gehört dir und damit kannst du jetzt dein christliches Reich aufbauen. Es stellte sich dann später raus, also im späten Mittelalter, dass die Urkunde, auf die sich die Päpste berufen, ab dem 8. Jahrhundert oder 9. Jahrhundert eine Fälschung ist. Also diese Schenkung hat nie stattgefunden, aber die wurde so im 8. Jahrhundert wurde das gefälscht, rückdatiert auf eben dieses historische Datum im 4. Jahrhundert. Und daraus wurde dann gesagt, ja, hier, Konstantin ist ja schon mal eine große Nummer und deswegen können wir jetzt, haben wir einen eigenen Staat. Interessanterweise fällt es im 15. Jahrhundert auf, zum Beispiel, dass in dieser Urkunde von Konstantinopel die Rede ist, die aber damals noch Byzanz hieß, also die Stadt, weil die erst später umbenannt wurde. Also eigentlich so, das ist so, naja, der Täter verrät sich, indem er was weiß, was er gar nicht wissen durfte. Das sind so klassische Detektiv-Stories, die so enden. Aber über Jahrhunderte bleibt das unentdeckt. Und die konstantinische Schenkung legitimiert die Päpste noch und nöcher. Später wird dann auch zugegeben, dass es eine Fälschung ist, der Vatikan. Also als dann wirklich auch klar ist, das Latein ist zu jung, also das könnte gar nicht aus dem 4. Jahrhundert kommen und vorn und hinten stimmt das alles nicht. Auch die Schenkung selber hat wohl nie stattgefunden. Nicht nur, dass die Urkunde falsch ist, sondern auch die Schenkung gab es nicht. Das hat den Vatikan aber nicht dazu verleitet, die Besitztümer wieder zurückzugeben, sondern jetzt war das so alt, so wie die Raubritter. Erst erschlagen sie alle, nehmen die Länder weg und heute sind es dann Könige und Kaiser, die daraus entstehen und Besitztümer, die vererbt werden. Wenn man es lang genug hält und unentdeckt bleibt, dann institutionalisiert sich das. Und so war es dann auch mit der Kirche, sodass die konstantinische Urkunde über einige Jahrhunderte sehr wichtig war, aber eigentlich jetzt auch klar ist, das ist eine Fälschung. Das ändert aber auch nichts an dem Umstand, dass die Verteilung so bleibt, wie sie ist. Und jetzt gehen wir sozusagen über, ab wann, also nochmal sozusagen eine wichtige Unterscheidung, ab wann das Blatt zum Massenmedium wird oder zum Medium wird. Also es gibt sozusagen erstmal so Einzelmedien zwischen Einzelpersonen und das entwickelt sich dann über das Flugblatt zur Flugschrift, zum Plakat oder als Plakat ist eine Variante zur Zeitung, die man heute so als Massenmedium wahrnimmt, beziehungsweise heute ist sie in der Erosion, also dieses Massenmedium Zeitung ist ja schwer unter Beschuss und sie jammern auch alle sehr stark, eben durch diese Kostenloskultur im Internet und man könne natürlich journalistische Qualität nicht halten, was wohl auch stimmt. Die Frage ist halt, ob dieses Massenmedium in dieser Form noch Bestand hat, ähnlich wie Fernsehen, was ja erstmal sich auflöst in sehr viele Kanäle, sodass es im Grunde genommen kein Massenmedium ist, weil die Masse gar nicht mehr eine Form des Mediums, also außer bei Fußball vielleicht, aber die ursprüngliche Funktion von Massenmedium, auch Masse herzustellen über gemeinsame Bezüge oder Weltdeutungen, die halt sehr monopolartig von den Massenmedien drin gehalten wurden, das löst sich dann auf, wenn man nicht mehr einen gemeinsamen Medienhorizont hat, wenn der eine dies guckt, der andere jenes guckt, wenn der dritte irgendwie dann über Umwege einen ausländischen Kanal, dann ist es eigentlich kein Massenmedium mehr, aber was immer noch gilt, ist, dass es nur wenige Sender gibt. Und auch das ist bei Zeitungen ähnlich, also es kann zwar jeder einen Blog machen, aber das ist noch lange nicht das Niveau einer Zeitung und die professionellen Blogs, die halt von Journalisten, also diese J-Blogs geleitet werden oder von Journalisten beschrieben werden, die sehr ähnlich funktionieren wie Zeitungen, haben entsprechenden Ressourcenaufwand hinter sich. Aber da kommen wir noch im Laufe der Vorlesung drauf, jetzt erstmal so eine grundsätzliche Unterscheidung. Es gibt diese One-to-One-Medien, sagt man, da irgendwie einer spricht mit einem anderen. Klassischerweise nennt man da das Telefon. Es ist nicht so ganz konsistent, weil, also ich nenne diese Medien Many-to-One. Also die linke Seite ist, wie viele haben Zugang zu dem Medium? Und die, also wie viele Sender gibt es auf der linken Seite und auf der rechten Seite, wie viele Empfänger gibt es? Und Many-to-One ist halt eben, das wäre Telefon. Viele Menschen haben Zugang zu Telefon. Aber man kann immer nur mit einem sprechen. So, auch das gilt nicht mehr ganz. Man kann ja auch Telefonkonferenzen machen, aber das wäre so ein Medium, Many-to-One. One-to-One-Medien gibt es nur sehr wenige, also sowas, so eine päpstliche Bulle wäre das. Da gibt es nur einen Sender oder, na gut, die erreichen dann vielleicht schon wieder ein paar mehr. Also One, bitte?
Der Brief dann nicht auch ein One-to-One?
Nee, ist auch Many-to-One. Brief hat halt, haben halt viele Zugang zu. Also das Ding wird inkonsistent, wenn Sie irgendwann sagen Many-to-Many-Medien, das wäre das Internet, also World Wide Web. Da hätte man plötzlich viele Sender und viele Empfänger. Also wäre, wenn ich sage One-to-One, das ist so die klassische Einstellung, ich habe One-to-One und dann One-to-Many, das ist so Zeitung oder Fernsehen oder Radio, da sendet einer und viele empfangen. Dann geht es noch, aber dann gibt es plötzlich Internet Many-to-Many. Und Many-to-Many wären dann, also viele können senden, viele können empfangen. Aber wenn ich sage, die linke Seite ist plötzlich die Anzahl der Empfänger, also die Anzahl der potenziellen Sender und nicht mehr die Anzahl der tatsächlichen, dann wird es also schwierig. Deswegen, also nehmen Sie diese Regelung, das ist jetzt sozusagen, die ich Ihnen hier vorstelle. Sie können sich das nochmal anschauen, dieses One, das ist konsistenter als die klassische Variante. Also Many-to-One heißt, viele können senden, einer kann empfangen. Je größer die Menge potenzieller Empfänger ist auf der rechten Seite, desto höher der Aufwand, den man betreiben muss in der Analogzeit. Weil wenn ich viel erreichen möchte, wie bei der Zeitung, beim Radio, beim Fernsehen, was muss ich machen? Ich brauche viel Papier für Zeitung, ich brauche starke Sendeleistung oder viele Kabel, die ich irgendwie verlegt habe. Auf jeden Fall muss ich die potenziellen Empfänger ja auf analogen Weg irgendwie erreichen. Das heißt, der Aufwand wird sehr hoch. Und desto kleiner wird dann die Menge potenzieller Sender, das ist die linke Seite. Also im Analogen, je mehr ich erreichen will, desto weniger Sender gibt es, die sich das leisten können auf Dauer. Und das führt zu der klassischen Monopolisierung von Medienstrukturen, dass es am Anfang vielleicht viele Zeitungen und viele Fernsehsender gibt, aber im Laufe der Jahre, die dann immer stärker in die Hände einiger weniger kommen, weil die die Ressourcen entsprechend verwalten können und wenn es dann mal zu Dürrezeiten kommt, die nicht sofort pleite gehen. Und andersrum, je weniger Empfänger ich habe, also wenn ich sagen mal nur das, ihr Studiengang ansprechen will, dann reicht es, einen Zettel an die Tür zu hängen. Das funktioniert, also da kann eigentlich jeder mitmachen, aber der Empfängerkreis ist sehr gering. Und wenn ich nur einen erreichen will, im Grunde genommen hätte man Telefon oder ja, eigentlich können viele mitmachen, Brief. Brief wäre so die Variante. Man braucht tatsächlich noch ein Netz dazwischen, was wiederum monopolisiert wird, aber die kontrollieren ja nicht die Inhalte. Und auf das geht's, auf dieser Schicht geht es jetzt nicht, wer kann irgendwie was senden und nicht über welche Strukturen geht es. Das sind ja wieder Infrastrukturen, die wiederum ihre eigenen Konzentrationstendenzen haben. Also können bei sowas wie Flugblatt oder Flugschrift können viele senden, aber die haben in der Regel dann nur geringe Empfänger, beziehungsweise bei Briefen. Und wenn wir in die Flugblatt-Sachen gehen, werden Sie sehen, also viele können ja keine Flugblätter mehr drucken. Das war schon, also ist heute ähnlich wie im Mittelalter. Holzschnitte sind, und damit fangen wir an, nicht? Also Flugblatt ist sozusagen das verbreitetste Medium in der frühen Neuzeit, eigentlich nach, also nicht unbedingt nach Entwicklung des Buchdrucks, aber da geht es so richtig los. Denn wir hatten ja bis dahin halt diese Holzschnitte als einseitige Drucke. Das geht, ist aber sehr aufwendig, weil sie ja die gesamte Seite gestalten müssen und danach ist sie auch nicht weiter verwendbar. Bis 1500 sind ungefähr 2000 Textdrucke und 3000 Bilddrucke bekannt. Und da gibt es dann auch so große Almanache, in denen sie die gesamten Flugblätter aufhalten können. Man nimmt in der Regel den Hartholz, also Hartholz, weil das immer noch besser ist als Kupfer, eben wiederum, weil das enthält einfach, also das hält nicht so viele Auflagen durch. Und da werden, also ich komme noch im Detail darauf, was da gedruckt wird. Von 1501 bis 1530 sind rund 10.000 religiöse und politische Flugschriften und Flugblätter bekannt. Das ist so die Hochzeit der Reformation, was eine reine, also was wirklich eine Medienveranstaltung war. Also das ging ohne Druck, hätte das sich nicht so verbreiten können, wie es das getan hat. Um 1600 kostet ein Flugblatt etwa 2 Stunden Lohn eines Maurergesellen, um sich das zu leisten, um sich das zu kaufen. Also nicht das zu drucken, sondern um sich das zu erwerben. Das spielt dann die Materialkosten wieder rein, kann man sagen. Insofern sind auch für die Herstellung eines Flugblatts doch schon einige, das sind ja auch einige Arbeit, da sind Setzer vorhanden und Drucker und diese ganze Geschichte dahinter. Also der Verlag, das sind diese ganzen Berufe, die Gutenberg ja praktisch ins Leben gerufen hat oder systematisiert hat. Und um das zu finanzieren, braucht es schon erhebliche Finanzmittel im Vorfeld. Das Interessante bei Flugblättern, sehen Sie hier, ist in der Regel, also dass es so viele Bilddrucke gibt, das war schon damals klar, die Leute lesen nicht erst den Text, sondern wichtig ist, dass man erstmal ein gutes Bild hat. Das ist, im Blog ist es nicht anders. Also wenn Sie einen reinen Textblock schreiben, liest sich keiner durch. Wenn Sie einen guten Aufhänger, einen visuellen Aufhänger haben, dann schauen sich die Leute zumindest die Unterschrift an. Und das war hier auch klar, man braucht also Themen, aber es wurden eigentlich nur die Themen verbreitet, die man auch visuell verdichten kann, auf irgendeinen Höhepunkt. Jetzt komplizierte Dinge wurden nicht im Flugblatt herausgegeben, sondern nur etwas, was man auch visuell darstellen konnte. Ein Beispiel, ganz beliebt, medizinisch-astrologische Almanache ab Mitte des 15. Jahrhunderts zum besten Zeitpunkt des Aderlasses. Aderlass, das Aspirin des Mittelalters, wenn irgendwie jemand sich schlecht fühlt, erstmal zu Aderlassen und dann geht es hoffentlich besser. Und da wurde natürlich die Frage gestellt, wann und wo und wie ist es am günstigsten, und da gab es dann diese Almanache. Der Vorteil solcher Texte ist, die, also gerade so Kalender müssen ja regelmäßig erneuert werden, das ist so eine krisensichere Investition, so ähnlich wie Spielkarten, hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, einfach weil das Informationen sind, die man ständig braucht. Hiernach folgen die Aderlässe des Jahres nach wahrem Lauf des Mondes in Angesicht der anderen Planeten. Folgt hernach die gute Zeit der Aderlassung und Purgatien zu nehmen, erwählt man nach dem Lauf des Mondes und der glücklichen Planeten Ansehung zu ihm. Wurde von Stadtmedicus gelegentlich auch vom Drucker selbst geschrieben, je nachdem, wer halt das Geld dringender brauchte. Auf technischer Seite gab es da Initialen, Rotdruck, also Zweifarbdruck, Zierleisten, Spruchbänder, Stadtwappen, Bilder und eine ökonomisch sichere Angelegenheit. So, dann andere Flugblätter, Flugschriften, Plakate waren eben Kalender. Auch da sind mehrere hundert Variationen bekannt. Amtliche Mitteilungen, zum Beispiel von Peter Schöffer für den Mainzer Bischof zu Isenburg. Der schreibt ihm eine Rechnung. 1480. Ich habe gedruckt und geliefert 104 langer Brief, die man anschlagen soll, und 100 langer Brief der Gerechtigkeit und habe die alle geleimt und ganz bereit. Item, dieselben Brief, habe ich anderweilen gesetzt und gedruckt auf Blätter zu beiden Seiten, zweiseitiger Druck. Derselben habe ich gedruckt und geliefert, 45. Tut alles zusammen an Gelde, 18 Gulden, 9 Albus. Das ist also für die insgesamt 249 Stück, die er da erstellt hat, sind ungefähr heute, würde man 800 Euro im Goldpreis dafür berechnen, was auch immer das bedeutet. Also ein Einblattdruck sind 9 Kreuzer. Das ist 2,5 Wochen Arbeitsstunde für eine Magd in der Zeit. Nicht, dass das ist eine andere Quelle. Ungefähr 3,2 Euro. Das war mal so ein Preis, also in Gold. Entsprechend, weil das ja in Gold ausbezahlt wird. Themen waren Vorladungen, Steuern, Achtserklärungen, Aufgebote, Schutz des Landfriedens, Warnung vor Falschgeld. Das sind so amtliche Mitteilungen, die dann entsprechend auf Steuerkosten gedruckt und verteilt werden. Die gibt es immer noch, manche von der Uni, die hängen unten im Treppenhaus. Ich weiß nicht, ob Sie da jemals drauf gucken. Ähnlich wird es da auch sein. Amtliche Mitteilungen werden also in solchem Umfang hergestellt, dass man das war damals nicht ganz so viel. Und natürlich gab es weniger zu lesen, wahrscheinlich wurden die jedoch etwas stärker beachtet. Aber das waren so typische Dinge, die halt von oben nach unten fließen. Andere Beispiele sind Traktate und Gebetsdrucke, Liederblätter, Balladen, Kochrezepte, immer ganz beliebt, Heiligenbilder und Bilderbögen, das sind so erbauliche oder weniger erbauliche Bilder, das sind so die Stars des Mittelalters. Zum Beispiel, hier nicht, 2 Henker meißeln der heiligen Apollonia die Zähne aus. Man sieht ja gerne, wie die Heiligen gelitten haben. Die heilige Apollonia ist heute die Schutzpatronin der Zahnärzte, was eine gewisse... das sagt was über diesen Berufsstand aus, finde ich. Aber Apollonia hat was mit Zähnen zu tun, also hat man zur Schutzpatrone der Zahnärzte herum. Der heilige Laurentius unten wird auf dem Rost gebraten. Also das sind so Erbauungsbilder, die man sich ins Wohnzimmer hängt oder in die Küche, je nachdem, oder in die Zahnarztpraxis. Das waren halt solche, heute gibt es die halt in so Zeitschriften, dass man seine Stars hat und als Poster aushängt. Das war ganz beliebt. Zum Teil dann eben handkoloriert, später dann auch mehrfarbig gedruckt. Das sind so typische Inhalte auf Flugblättern oder Flugschriften, also auf Einzelblattdrucken kann man sagen. Spielkarten, Schützenbriefe, also Plakate für Feste, auch das wird ja immer noch, das ist so eine Tradition, heute wird das dann halt an irgendwelche Laternenpfähle gehangen. Das geht aber nahtlos vom Mittelalter bis in die heutige Zeit über, dass man Einblattdrucke dann irgendwie unters Volk bringen will. Und dann literarische Flugschriften, Sebastian Brandt ist da ganz bekannt, Deutsch und Latein schreibt er für den niederen Klerus, von dem Donnerstein gefallen im 92. Jahr vor Enisheim, da ist irgendwie ein, da habe ich aber gleich noch was dazu, also da ist so ein Meteorit runtergekommen, Aufforderung an Maximilian I. zum Krieg gegen Frankreich, dann Sieg der Kaiserlichen über Frankreich 1493 und hier sehen Sie mal so alles, was der gedacht hat, all Erd ist Österreich unter, das Narrenschiff ist ein Holzschnittbuch, da gibt es so Faksimile-Drucke, in denen er, also im Grunde genommen ist es ein Blockbuch, also das war schon zu einer Zeit, als der Gutenberg zwar aktiv war, aber das waren so Techniken, die noch ein bisschen nebeneinander lagen, ein Blockbuch, weil man die Kunst des einseitigen Drucks so gut beherrschte. Das war so eine politische Satire auf die herrschenden Klassen, die immer so als Narren auf dem Narrenschiff dann ihr Unwesen treiben. Das politische Flugblatt, das geht in so eine Richtung, die man heute auch kennt, dass man ein Ereignis nimmt, also ein Naturereignis, hier was ganz Besonderes, nämlich von dem Donnerstein gefallen vor Enisheim, das wiederum als göttliche Mahnung an Kaiser und König gewertet wird. Also dann nimmt man Ereignisse, die einen so umgeben und macht daraus eine politische Aussage. Und dieser Donnerstein hat also nicht nur auf diesem Flugblatt, sondern in verschiedenen anderen dann auch seine Interpretation erfahren. Immer geht es darum, dass halt dieser Stein runtergekommen ist. Die Frage ist aber der Ausdeutung. Ist es ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind oder eher ein Zeichen dafür, dass wir den Weg ändern müssen? Das wusste man ja nicht, also hatte jeder die Möglichkeit, das zu interpretieren. Und dafür sind solche Flugblätter dann ganz beliebt. Und Sie sehen auch schon sehr deutlich, dass es halt wichtig ist, die Illustration möglichst reißerisch darzustellen. Von Augenzeugen oder auch nicht, spielt keine Rolle, dass aber der Blickfang natürlich erstmal über das Bild läuft. So, und ein ganz besonderer Brief oder ganz besonderer Einblattdruck sind die Ablassbriefe, die jetzt auch eine gewisse Prominenz entfalten. Da gibt es verschiedene Varianten. Zum Beispiel hier 200.000 Briefe wurde gedruckt, von denen aber kein Exemplar erhalten scheint. Benutzt, also Ablass bedeutet, dass Ihnen die Strafe für Ihre Sünden erlassen wird. Nicht die Sünde, das geht nicht, wird aber dann später so interpretiert. Also Sie müssen schon irgendwie reuig sein und müssen auch beichten und das sagen. Und dann kriegen Sie halt eine Strafe. Einerseits irgendwie, Sie müssen hier den Rosenkranz oder Sie müssen dort Geld bezahlen. Oder eine Bußpilgerfahrt hier übernehmen, also je nachdem, was Sie da getan haben. Das sind solche Strafen. Das können Ihnen erlassen werden, da können Sie sich freikaufen. Und später stellte sich dann, also für die Kirche stellte sich das als lukratives Geschäft heraus, sodass sie die Androhung der Strafen dann auch erhöhten und das Fegefeuer einführten, so als Geschäftsmodell, und sagten, also das Fegefeuer ist nicht die Hölle, sondern es ist die Zeit der Reinigung nach dem Tod. Da müssen Sie erstmal, also nicht von den Sünden frei, aber sozusagen nochmal die Sünde wird Ihnen vielleicht vergeben, aber nicht die Strafe für die Sünde. Und da müssen Sie durch dieses Purgatorium mal durch, so eine Reinigungszeit von ein paar Jahren. Und davon können Sie sich freikaufen. Oder Ihre Verwandten, das ist auch schön. Also dass Sie, wer will denn schon seine Mutter im Fegefeuer schmoren lassen? Bitte? Und nachträglich auch noch, genau, weil das ja eh alles erst irgendwie sich akkumuliert. Also es ist einfach ein Geschäftsmodell, was da der Klerus aufgebaut hat. Und den Ablass benutzt er, um zum Beispiel Kirchen und Klöster zu bauen oder sein eigenes Leben aufzubauen. Also Leo der Zehnte ist da ganz besonders beliebt. Und naja, das ist hier so ein typischer Ablassbrief. Und naja, und das führt dann halt zur... Eine der Folgen der Gutenberg-Galaxis, kann man sagen, nämlich zur Auseinandersetzung mit diesem Treiben. Das war, das werden Sie gleich noch sehen, also habe ich von, das ist jetzt nicht Luther, der das zum ersten Mal entdeckt, dass damit Missbrauch getrieben wird, und er ist auch nicht der Erste, der das anprangert. Er ist aber der Erste, der die neuen Medien, und das war wirklich, der das innovative Medium des Buchdrucks zur Verfügung hat und konsequent ausnutzt. Und damit ist die Reformation eigentlich in der Gutenberg-Galaxis verankert. Sie wäre, das hatte ich ja schon mal gezeigt, diese Wycliffe-Bibel hatte ich Ihnen ja schon mal gezeigt. Also viele der Gedanken, die Luther aus religiöser Sicht formuliert, sind schon lange in der Diskussion und werden entsprechend mit dem Tode bestraft. Aber die Möglichkeit der Verbreitung und dann der öffentlichen Diskussion, die steht eigentlich erst Luther zur Verfügung. Und Luther ist sich sehr bewusst. Hier haben Sie eine Predigt von 1519, über was ganz anderes, aber nicht, er hat gepredigt. Es ist ein Sermon vom ehelichen Stand ausgegangen unter meinem Namen, das mit viel lieber nicht geschehen wäre. Er hat was gepredigt und dann ist das irgendwie ausgegangen. Denn wie wurde ich mir bewusst, dass ich von der Materie gepredigt, so ist es doch nicht in die Federn gebracht, als wohl gleich wäre. Darum ich verursacht, denselben zu ändern und so viel mir möglich zu bessern. Bitte einen eklig frommen Mensch wollte den ersten Ausgang Sermon lassen untergehen und zunichte werden. Auch so jemand meine Predigt fangen will, mäßigt sich seine Eile und lass mich meiner Worte Ausbreitung raten. Es ist ein groß Unterscheid, ob etwas mit lebendiger Stimme oder mit toter Schrift an den Tag zu bringen. Und das ist, was Plato auch schon gesagt hat. Der hat damals gesagt, das vergesst das mit der Schrift, das wird sich nicht durchsetzen. Und so ein bisschen ist das bei Luther auch, der weiß schon, also Moment, ich habe hier zwei Medien, entweder ich rede, dann rede ich, oder ich schreibe, dann schreibe ich, aber bitte nicht mitschreiben, was ich rede und das dann verbreiten. Wenn ihr wissen wollt, was ich gepredigt habe, wartet auf meine Veröffentlichung. Und da geht es weniger darum, dass ihr sagt, dass, da muss mein Name drunter stehen, sondern mehr, es ist einfach was anderes, ob man es vorträgt oder ob man es aufschreibt. Das wissen Sie in der Wissenschaft auch, nicht? Dass man natürlich so eine nicht so den Vortrag, den man hält, den muss man anders gestalten als das Papier, was man hinterher dann abgeben muss. Und das ist Luther einfach ganz klar, sodass er immer weiß, wann er, und er war halt auch ein sehr feuriger Prediger, aber immer wusste, wann er was anspricht und wann er was aufzuschreiben hat. Hier sieht man dann das nationale Bild, nicht Wittenbergs Schlosskirche, auch gleichzeitig Universitätskirche. Am 31.10.1517, so will es die Legende. Es ist umstritten, ob diese Anschlägung der 95 Thesen tatsächlich stattgefunden hat. Denn, also zwei Dinge sind da zu beachten. Einerseits sehe so eine Tür nicht, also welcher Küster würde es schon mögen, wenn jemand einfach ein Blatt an seine Tür nagelt. Auf der anderen Seite war die Schlosskirche auch gleichzeitig die Universitätskirche, sodass das vielleicht so aussah wie so ein schwarzes Brett. Hier sehen Sie aus, das ist dieser Luther-Film von 2005, wo er halt, also man sieht, netterweise sind das alles so die im Hintergrund, so die echten Drucke aus der Zeit, die man dann halt reproduziert hat, um zu sagen, da hingen halt ständig Flugblätter und jetzt kommt, also eben mit tollen Bildern und jetzt kommt da so ein Kleriker und nagelt 95 lateinische Sätze an die Tür. Das interessiert niemanden, kann ja auch niemand lesen, außer die Kirchenleute. Das ist so einer der Gründe, warum das wahrscheinlich gar nicht so stattgefunden hat. Klar ist, dass er sie gedruckt und verteilt hat an ein kleines Publikum, aber vermutlich zum großen Hallo des Volkes nicht an die Tür genagelt hat. Selbst wenn die Tür ein schwarzes Brett war, was möglich ist, es war nicht unüblich, also ohne dass dann gleich der Hausmeister kommt und sagt, hey, sind Sie verrückt, ich nagel ja nichts an Ihre Tür. Aber selbst wenn das wahr ist, ich meine, das ist ja anders, ich kam von der Uni, ging jedes Wochenende ging einer und rupfte diese Dinger wieder ab, wenn sie nicht gestempelt waren und hier kann man, glaube ich, etwas wilder noch Sachen aushängen. Wird ja auch gemacht. Aber das zeigt, das Medium Blatt hat immer noch seine echte Berechtigung und die Idee, ja, wir haben jetzt so eine E-Mail-Seite, so eine Webseite oder einen Blog, da steht das alles drin, hat nicht den gleichen Impact, als wenn man es an die Tür heftet oder irgendwo an die Toilette ist man beliebt oder in den Aufzug oder irgendwo, halt, wo die Leute stehen, an der Kaffeeautomaten. So, und das wäre dann halt das Medium Blatt oder das Medium Wand. Hier sind diese Thesen, die kann man also auch nachlesen als Faksimile. Da geht es im Wesentlichen um Auseinandersetzung mit dem Papst, um den Ablasshandel und um einige religiöse Spezialthemen, eben Gnade. Wer kriegt die Gnade und wer nicht? Kann man die sich erkaufen oder was erkauft man sich eigentlich? Das Ganze in lateinischer Sprache. Der Verbreitungsgrad ist eher gering, aber zu seiner Zeit, aber in den Kreisen, in denen Luther, also die Luther ansprechen will, da setzt sich das dann schon durch. Aber es ist keine Nachricht ans Volk. Schon einfach dem Umstand geschuldet, dass es in Latein geschrieben ist. Und viele konnten ja auch gar nicht so gut lesen, deswegen ist keine Bilder, also wer liest sowas, nicht? So, und hier sehen Sie eine Abbildung von Lukas Cranach, 1520 von Luther, der dann aber natürlich die Obrigkeit erzürnt. Und das führt dann wiederum zur Reaktion von Papst Leo X., der sagt, das muss weg. Also jetzt geht die Zensur, die geht nicht los. Die Zensur beginnt schon im eigentlich, 1486, wieder Bischöfe, die zensieren in Mainz, also da, wo auch das mit der Druckerei beginnt. Sobald, na jetzt haben wir plötzlich ein Medium, was sich durchsetzt oder was eine größere Anzahl ansprechen kann und jetzt wird die Obrigkeit nervös und versucht dieses Medium auch so schnell wie möglich zu kontrollieren. Im World Wide Web erleben wir derzeit ja was Ähnliches. Es hat länger gedauert, aber jetzt sind so die ersten Zensur, also die Technik ist da, die Obrigkeit, sagen wir mal, versteht die Technik so weit, dass sie weiß, wo sie ansetzen muss, um Zensurmaßnahmen durchzuführen. Das gibt es schon seit einigen Jahren, aber so dieser nationale und internationale Wunsch, wir müssen das sperren und wir müssen verbieten, dass die Leute da drauf gucken, bis hin zu, das Internet sollte erst ab 8 Uhr für Erwachsene zugänglich sein und vorher müssen die Inhalte alle jugendgefiltert sein. Das gab es vor 10 Jahren mal, die Idee, das hat sich dann aber nicht durchgesetzt. Aber allmählich, also nimmt es zu, dass man sagt, okay, erst geht es um Kinderpornografie, weil man gedacht hat, da gibt es auch keine Lobby. Da gab es aber komischerweise doch keine Lobby für Kinderpornografie, aber gegen Sperrungen, sodass das Gesetz dann zwar vom Tisch war, aber dann doch durchgesetzt. Also das ist ja ganz komisch, jetzt soll es auf europäischer Ebene wieder rein oder dann wieder doch nicht. Manche Länder sind da weniger zimperlich, also gerade die islamischen oder auch China, die ja massiv zensieren. Und so fängt das hier halt auch an, nicht? Also der Erzbischof von Mainz zensiert 86 noch eine Nachzensur, also man schaut sich an, was passiert. Und so ist es ja in Deutschland auch nicht. Es gibt ja eine Nachzensur, in dem das Zeug, es wird veröffentlicht und dann wird es wieder eingezogen. Aber ab 1487 gibt es auch noch eine Vorzensur. Und deswegen steht in Deutschland im Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt. Und damit meinen sie immer eine Vorzensur. Also niemand muss seine Werke erstmal irgendwo einreichen und darf sie dann veröffentlichen. Das geht nur in Unis, in manchen, wo es heißt, nein, ihr müsst stempeln und dann dürft ihr so ein schwarzes Brett hängen. Das ist unterschiedlich, aber so eine nationale Vorzensur gibt es nicht. Im 15. Jahrhundert gibt es sie natürlich schon. Was Luther trotzdem nicht daran gehindert hat, das anzuschlagen, das wäre niemals durch die Vorzensur gekommen. Sie ist aber noch nicht auf so einem großen Maßstab durchgesetzt. Aber Papst Leo 1515 schreibt seine Exsurge Domine, eine Bulle gegen die 95 Thesen, woraufhin Luther dann, also nicht im Juni, 1520, woraufhin Luther, als hätte er nur darauf gewartet, reagiert mit drei wichtigen Schriften, in der er seine Position darstellt, eine politische, eine theologische, eine ethische. In der politischen Schrift, die schon 1520 im August rauskommt, richtet sich an die christlichen Adel Deutschland, an den christlichen Adel deutscher Nation, an die Fürsten und Bischöfe, in denen Luther vorschlägt, sie sollen die Bürger vor den Abgaben schützen, also vor die Abgaben an den Papst, also insbesondere vor den Ablasshandel, was die Fürsten sofort verstanden haben, weil das Geld jetzt nicht mehr nach Rom fließt, sondern bei ihnen bleibt. Also die waren sowieso schon irgendwie gegen den Ablass, aber das ist ja immer so der Streit zwischen den weltlichen und den geistigen Fürsten, sodass sie sich zwar dagegen aufgelehnt hatten, aber nicht so richtig sich getraut hatten, das irgendwie durchzusetzen. Und da kam dann Luthers Schrift gerade recht, dass ein Kleriker sagt, ihr müsst irgendwie eure Interessen stärker durchsetzen. Im Oktober 1520 schickt Luther eine dogmatische Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirchen, in denen er gegen den Katholizismus wettert und insbesondere gegen die sieben Sakramente und von der Beichte, dem Abendmahl, der Firmung, der Krankensalbung, der Priesterweihe, der Taufe und der Trauung eigentlich nur noch die Taufe und das Abendmahl behält und in seine neue Kirche übernimmt und alle anderen Sachen ablehnt und sagt, das ist nicht Aufgabe der Kirchen, das zu machen, das kann im Grunde genommen nur die Gemeinde, aber das kann nicht so, gerade die Beichte ist sowas, Sünden vergibt nicht die Kirche, sondern Sünden kann nur der liebe Gott vergeben. In Auseinandersetzung mit Gott kann da sowas wie Vergebung erreicht werden, aber auch die ist nie sicher. Und insbesondere kann man mit der ganzen Geschichte keinen Handel treiben. Denn für viele war das dann tatsächlich so, dass nicht nur die Strafe der Sünden vergeben wurde, sondern die Sünde gleich mit. Das heißt, ich mache irgendwas, dann kaufe ich mir so ein paar Ablassbriefe. Ich kaufe ein Suff-Auto und dann investiere ich in CO2-Projekte in Indien. Und dann ist das sowas, dann ist es doch egal. Oder ich mache einen großen Urlaub, irgendwie eine Weltreise mit Flugzeug und danach investiere ich in Bioenergie und dann hat sich das wieder ausgeglichen. Das ist so die moderne Form des Ablasshandels. Und so ein bisschen war das da im Mittelalter auch. Da ging es nicht immer um Mord und Totschlag, aber um alles, was von der Kirche irgendwie nicht anerkannt wird. Und dann kauft man seine Ablassbriefe und dann ist gut. So, und dagegen geht Luther vor, auch aus dogmatischer Sicht, indem er die Autorität der Kirche in Frage stellt. Das gefällt ihr natürlich gar nicht. Und dann noch die Freiheit eines Christenmenschen, also die ethische Schrift, in der er sich an die Individuen richtet und sagt, der Christenmensch ist ein Herr über alle Dinge und niemandem untertan, insbesondere nicht der Kirche, sondern es gibt eigentlich nur den Glauben und Gott und die Schrift, an die er sich richten soll. Und alle anderen Autoritäten sind halt weltlicher Natur. Also sie sind zwar irgendwie Also sind nicht direkt von Gott eingesetzt, sondern eigentlich wiederum von Menschen. Und diese ganze Sache mit dem Papst ist halt schwierig. So, und das führt dann natürlich sofort. Ach so, 1520 verbrennt er dann gleich noch diese Exsurge, mit der seine 95 Thesen widerlegt wurden. Das ist so das Symbol der Schriftverbrennung. Auch das, darum geht es ja, darum, man verbrennt das, was gesagt wird. Man verbrennt zwar ein paar Papiere, aber im Grunde genommen macht man damit klar, also der Inhalt, um den es mir geht, der soll verschwinden. Und der Papst reagiert entsprechend 1521 mit der Exkommunikation. Also Luther flieht raus und er hofft, dass er dann auch zu Kreuze kriecht und sagt, oh, nimm mich wieder auf. Macht er aber nicht. Und naja, dann kommt es halt zu den Kriegen. Also letztendlich ist die Kirche dann gespalten und endet eigentlich erst mit dem Westfälischen Frieden 1648, dass man so einen Burgfrieden wahrt. So, die Stimmung vor Luthers Thesen war... Ja, bitte.
In der Kirche, also in der evangelischen Kirche, wird doch immer noch auch getauft.
Ja.
Und auch, getauft hat er so nicht rausgenommen, aber auch geheiratet und ja, auch bestattet. Insofern sind ja viele Sachen, die er eigentlich nicht mehr von der Kirche gemacht haben wollte, dann doch wieder aufgenommen worden.
Ja. Ja, also es gibt diese lutherischen Kirchen, das ist auch die Frage, welchen Status das hat. Also es gibt ja das Abendmahl, gibt es ja weiterhin. Es gibt nur, die Frage ist, wer es machen kann, also wie es gemacht wird. Die Organisation, also ich will ja, es geht nicht um die Kirchengeschichte, da bin ich auch nicht in der Lage, Ihnen die genauen Details der lutherischen Geschichte der lutherischen Kirche darzulegen. Um was es geht, ist, wer die Autoritäten hat und wie wichtig das ist. Also das ist so die Frage der Sakramente. Sie können auch immer noch mit Ihrem Priester reden oder mit Ihrem Pfarrer reden über Ihre, also so als Seelsorgerisch tritt er immer noch auf. Aber die Idee, dass diese Autorität liegt ausschließlich bei der Kirche und nur die darf das durchführen, beziehungsweise die dort Eingesetzten. Das sind solche Fragen, die sich da in der, also in der protestantischen, in dieser Zeit stellen. Weil, und hier sehen Sie also, die Stimmung war nicht erst durch Luther aufgeheizt. Hier sind Flugblätter von 1500 oder 1508, Papst Alexander VI, hier so Ego sum Papa, also wird hier so als Luzifer dargestellt, oder das sinkende Schiff der römischen Kirche in Nürnberg 1508. Luther greift diese Stimmung auch auf. Also er entdeckt nicht, Mensch, hier wird Missbrauch getrieben. Also insgesamt war eine große Unzufriedenheit, gerade mit dieser Geschäftstüchtigkeit der katholischen Kirche, wo man gesehen hat, die predigen das eine, machen aber das andere. Das stand fest, die Gegenseite schlägt mit entsprechenden Bandagen zurück. Also das ist auf der linken Seite die Deutung der gräulichen Figuren Papstesels zu Rom und auf der rechten Seite die Deutung des Mönchkalbs in Freiberg Dr. Martin Luthers. Also man verunglimpft sich mit Simplifizierungen, Personalisierungen, Allegorisierungen, also da haben sie dann so den Pferdefuß oder den Greifenfuß, also das ist für so einen mittelalterlichen Menschen ist hier eine Menge Ikonografie auch drin, die entsprechend zu lesen wussten, die heute dann wieder rausgelesen werden, was es bedeutet, dass er so dargestellt wird, der Papstesel, was im Hintergrund die Wappen bedeuten, etc. Also diese Ikonografie müssen wir hier gar nicht durchziehen. Klar ist aber, also man sieht schon bis heute irgendwie, da wird mit allen redlichen und unredlichen Methoden gekämpft, um den Gegenüber in ein schlechtes Bild zu rücken. Hier wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, Wittenberg 1554 von Hans Luft. Also das sind solche, tja, so ein Bilderstreit, kann man sagen, in dem auch die Bilder wichtiger sind als das, was da drin steht, weil man ja eigentlich so eine Stimmung machen will, so eine Form von Wahlkampf, um Mehrheit zu haben. Auch ganz berühmt das Passional 1521, was, also einerseits ist es jetzt für diese Reformation interessant, weil diese auf der linken Seite das Passional Christi und rechts der Antichrist, im Grunde genommen die Kirche, also der Kaiser Konstantinus hat uns die kaiserliche Krone gezierde, alle anderen Geschmuck in Massen wie ein acht Kaiser trägt, Purpur und so weiter gegeben. Solche Lügen haben sie ihre Tyrannei zu erhalten, da tischt wieder alle historischen und Kundschaft. Dann ist es mit nicht brauchlich gewesen, den römischen Kaiser eine solche Krone zu tragen. Das ist das eine, also dass die römischen Kaiser halt keine Krone hatten, solche wie die Päpste sich gerne aufsetzen. Dann ist die konstantinische Schenkung ja auch in dieser Zeit in Verruch geraten. Und auf der linken Seite hat man halt so, war das Passion Christi, daher kommt die Idee der Krone oder der Dornenkrone. Aber was die Päpste daraus machen, ist halt eigentlich antichristlich, weil es viel zu weltlich ist. Nicht? Und da gibt es das, und aus medienhistorischer Sicht ist dieses interessant, weil es sich um so eine Art Flugblatt handelt. Also zwischen Flugblatt und eine Flugschrift, also indem man mehrere Flugblätter, einseitige Drucke zusammenfügt und sowas wie ein erstes Pamphlet hat, kann man sagen, was aus mehreren Seiten besteht, was aber auch kein Buch ist, sondern es soll ja auch breit verteilt werden. Und jetzt fangen diese literarischen Flugschriften, das geht dann halt los. Hier die Wittenbergsche Nachtigall, die man jetzt hört, überall, auch wieder auf der linken oder auf der rechten Seite hat man wieder die katholische Predigt mit dem überfetteten katholischen Geistling und da rund um ihn herum dieses ganze Bürgertum, die in Prunk und Tant da sitzen und auf der linken Seite die protestantischen oder evangelischen Prediger, wo die Leute halt bescheiden sind, in Demut eigentlich nur den Worten lauschen. Der nicht auf der rechten Seite, der segnet ja auch schon wieder, der Priester auf der linken Seite, der erzählt eher. Also da sind wieder viele Details, die darauf hinweisen, dass irgendwie auf der rechten Seite geht es nicht mit rechten Dingen zu. Das führt ja auch zu dem Bau der evangelischen Kirchen, die viel bilderfreier sind und insgesamt ja auch ne, die evangelische Leidensverliebtheit, die in dieser Zeit losgeht, eigentlich um abzukommen von diesen weltlichen Ablenkungen der katholischen Kirche. Naja, und wieder eine Flugblatt 1520, Luthers und Luzifers, eine rechte Vereinigung. Da sieht man schon in dem Namen, dass Luther und Luzifer sich ja sehr ähneln. Das sind solche typischen Flugblätter, man schenkt sich nichts. So, die Folgen dieser Gutenberg-Galaxis ist einerseits die Schriftreligion, kann man sagen, verbreiten sich jetzt im Volk. Die Reformation ist nur möglich durch Luther mit seinen vier Lehren, also die Sola Gratia, also nur die Gnade Gottes ist entscheidend, aber nicht das Tun, nicht was man macht. Man kann sich das Himmelreich nicht irgendwie erarbeiten, auch nicht durch gute Taten. Nur der Glaube, Sola Fide, ist wichtig, aber nicht die guten Werke. Die sind zwar wichtig, aber damit, also es ist kein Handel. Man kann nicht sagen, aber ich habe doch jetzt 10 Tage lang nur Gutes getan, dafür muss ich doch dies und jenes kriegen. Sola Christus und nicht die Kirche ist wichtig. Und da geht es eben in die Sakramente rein, dass der Glaube an Christus wichtiger ist als das, was die Kirche macht. Man braucht eine organisierte Kirche, das schon, aber im Grunde genommen, die Sakramente kann auch im Notfall ein Laie abnehmen, wenn es sein muss. Wenn es darauf ankommt, steht jeder für diese Kirche ein und die ist nicht als zentrale Instanz zu sehen. Und Sola Scriptura, also nur die Schrift, ist wichtig und nicht die Tradition. So, das haben wir jetzt über mehrere Jahrhunderte so gemacht und deswegen müssen wir es so weitermachen. Und diese Schrift muss in der Landessprache erscheinen. Das führt zu Luthers Bibelübersetzung. Also zu sagen, das Lateinische ist wieder so eine elitäre, die ganze katholische Kirche ist eine elitäre Veranstaltung, streng hierarchisiert und formalisiert und ritualisiert und dagegen muss vorgegangen werden. So, die Frage bleibt aber, wer ist denn nun berufen oder wer kommt denn nun in den Himmel oder wer kommt nach oben, wer kommt nach unten? Wir leben ja hier, also wir sind in einer Zeit, in der das Weltbild 3 Etagen hatte und dieses neue Weltbild mit diesem Kosmos und den Sternen und unendlicher Raum und so, das hat ja, habe ich ja schon erzählt, also zu anderen Verwerfungen geführt, eben weil dieses Weltbild dadurch auch massiv gefährdet ist. Also wer kommt nach oben, ist die Frage. Und da haben die Katholiken klare Antworten, nicht? Irgendwie tu Gutes, mach regelmäßig, geh in die Kirche und mach das, was wir dir auftragen und dann stehen deine Chancen ziemlich gut. Da sagen jetzt die Protestanten, nein, 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 so einfach ist das nicht, das könnt ihr gar nicht entscheiden. Im Grunde genommen ist Gottes Wille da unergründlich. Und Calvin geht hin und sagt, ja, Gottes Wille ist unergründlich, aber den Seinen gibt es der Herr im Leben und deswegen kannst du dir durch gute Taten nicht das Himmelreich erkaufen, aber wenn du dafür geeignet bist, merkst du schon im Leben, dadurch, dass du reich und wohlhabend bist, dass du auserwählt bist. Eine ganz clevere rhetorische Wolte, in der wiederum jeder versucht, reich zu sein, weil er damit zwar nicht sich das Himmelreich erkauft, aber damit das sichere Zeichen hat, dass er auserwählt wurde. Das führt dann, naja, nach Max Weber zu dem protestantischen Fleiß, der dazu führt, nicht, also Ausbreitung des Kapitalismus, gerade im Abendland. Diese Thesen sind inzwischen ja doch sehr strittig, weil auch gibt auch fleißige Katholiken einfach. Also so einfach war es nicht, aber Max Weber macht es zumindest historisch ziemlich deutlich, indem er sagt, da wo die protestantische Ausbreitung ist, da gibt es einfach mehr Häuslebauer. Und insgesamt ist der Nährboden für eine kapitalistische Tugend, also für kapitalistisches Handeln, in dem man versucht, halt seinen Gewinn zu maximieren, um seinen Reichtum zu mehren, der wiederum als Anzeichen, als göttliches Zeichen interpretiert wurde. Das ist in protestantischen Gegenden wahrscheinlicher, weil sie nicht diesen Ausweg haben zu sagen, okay, also ich kann es mir auch irgendwie anders erreichen. Insgesamt aber, und überhaupt das Ganze im Christentum, warum passiert sowas eigentlich im Christentum, Wissenschaft, im Kapitalismus, warum nicht in anderen Religionen? Naja, was sagte mal ein Buddhist? Naja, ihr habt ja nur eine Chance, also wenn ihr habt nur ein Leben und in dem müsst ihr das schaffen, dann geht es halt irgendwie nach oben oder nach unten. Und man kann aber nicht sagen, na gut, ich unterbreche das an dieser Stelle und mache im nächsten Leben weiter. Sondern man hat diesen einen Schuss und da muss man halt das Beste draus machen. Deswegen sind die Christen immer viel verspannter, angespannter und konzentrierter auf dieses Leben, was ja eigentlich zu überwinden ist, aber nichtsdestotrotz alles regelt sich in diesem Leben. Und danach ist halt die ewige Verdammnis oder das ewige Leben. Und da will man natürlich nicht auf die falsche Seite fallen. Und das sind solche, naja, sehr holzschnittsartigen Begründungen, warum es in manchen Religionen halt anders zugeht als in anderen. Aber nichtsdestotrotz ist das der Kern von auch den differenzierteren Analysen, wie sich das dann historisch oder theologisch im Einzelnen ausdifferenziert. So, Dr. Martin Luther ist der Superstar des 16. Jahrhunderts, kann man sagen. Ein Drittel der gesamten deutschsprachigen Buchproduktion in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entfielen auf Luthers Schriften. Das erreicht nicht mal Harry Potter, dass ein Autor derart den Buchmarkt beherrscht. Allein die geschätzte Gesamtauflage seiner hochdeutschen Bibelausgabe beläuft sich auf 1,5 Million Exemplare, was wirklich viel ist in dieser Zeit. Und das zeigt eben, naja, wie gesagt, Martin Luther versteht die Medien, er produziert entsprechend. Das sah man in dieser 1520, in welcher Geschwindigkeit der grundlegende Schriften auch veröffentlicht. Er weiß auch einzusetzen, wann er was schreibt und wann er was zu sagen hat und ist einfach der meistgelesene Autor seiner Zeit, nicht nur durch die Bibelübersetzung, aber auch seine Flugschriften, Flugblätter und sonstigen Veröffentlichungen. Auf der Wartburg übersetzt dann eben das Neue Testament und 1522 erscheint dann die Septemberbibel und mit ihr eigentlich auch die neuhochdeutsche Schriftsprache. Ich meine, das, die Geschichte werden Sie kennen, dass aber damit mehr geschaffen wird als nur eine Übersetzung der Bibel, sondern auch eine Art und Weise, wie man sich schriftlich ausdrückt, die dann entsprechende Folgen hat. Ich hatte ja schon was erzählt auch zur nationalsprachlichen Literatur, die durch den Buchdruck erst in dieser Form möglich wird, weil man jetzt übersetzen kann und das dann lokal verbreitet und nicht mehr auf die Skriptorien der Klöster angewiesen ist. Und damit, das ist wieder als Folge der Gutenberg-Galaxis, kann man sagen, die Form also die Herausbildung von Nationalsprachen. Hier noch eine Tischrede von Luther. Die hohen Wohltaten der Buchdruckerei sind mit Worten nicht auszusprechen. Durch sie wird die Heilige Schrift in allen Zungen und Sprachen eröffnet und ausgebreitet und damit auch das Deutungsmonopol der Kirche in Frage gestellt. Weil jetzt nicht nur, also es war vorher viel einfacher zu sagen, wir wissen, wie die Bibel auszulegen ist, weil ihr sie überhaupt nicht habt. Und wenn ihr sie habt, könnt ihr sie nicht lesen. Und jetzt können andere sagen, Moment, wir sehen das aber anders. Also selbstverständlich behält der Klerus sich das Deutungsmonopol vor, aber die Auseinandersetzung wird stärker. Durch sie wird die Heilige Schrift und so weiter. Durch sie werden alle Künste und Wissenschaften erhalten, gemehrt und auf unsere Nachkommen fortgepflanzt. Das wussten die ägyptischen Schreiber auch schon. Aber gerade der Buchdruck hat natürlich eine ungeahnte Verbreitung. Die Druckerei ist summum et postrenum donum, also nachfolgend und folgereich, durch welche Gott die Sachen des Evangelii forttreibt. Es ist die letzte Flamme vor dem Auslöschen der Welt. Naja, das ist etwas pathetisch, aber es war ihm schon klar, dass er damit ein erhebliches Machtinstrument in der Hand hat und sich auch dessen zu bedienen wusste. Die katholische Kirche wusste das nicht, also die hat das lange Zeit einfach verpennt. Also sie haben zwar ihre polemischen Flugblätter gedruckt, aber so richtig als Medium, was darüber hinausgeht, also es war also sozusagen als strategisches Medium und nicht nur als taktisches, haben sie es lange nicht eingesetzt. Das wird sich bald ändern. So, hier schreibt dann Luther 25 einen Text, den man ihm später sehr vorgehalten hat, nämlich wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen und heimlich und öffentlich, wie man sie kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss. Also manchmal wird ihm vorgeworfen, dass er damit die Bauernkriege erst so richtig angeheizt hat. Und die Bauernkriege, die natürlich auch eine der, also es ist eine Reaktion der Bauern auf die Feudalherrschaft, eine frühbürgerliche Revolution, kann man sagen, von 1524 bis 1526. Als Luther und man wirft Luther häufig vor, dass er die damit erst so richtig antrieb. Er hatte erheblichen Einfluss als Bestsellerautor und damit den Fürsten das Alibi verschafft, zu sagen, na gut, dann die große Schlacht. Aber 1525 waren die Kriege schon recht weit fortgeschritten. Und hier sieht man mal ein ganz berühmtes Gemälde von Werner Tübke. 100.000 Tote haben diese Bauernkriege da mit sich gebracht. Also es war schon eine entsetzliche Schlacht. Aber letztendlich führt es dann auch zu, dass ab 1526 die ersten protestantischen Staatskirchen eingeführt wurden und sowas, dieses Motto eben, wes Brot ich esse, des Lied ich sing, dass die Untertanen sich dann dem der Konfession ihres Herrschers anpassen mussten. Das sind schon, also es sind nicht nur religiöse Kämpfe, aber es sind auch religiöse Kämpfe, die da ausgefochten werden. Bis heute sieht man das ja auch so, also Franken ist jetzt eher protestantisch, deswegen sind die Franken ja auch so, ist ihnen auch so wichtig, dass sie nicht Bayern sind, weil die ja doch eher katholisch sind. Und man denke an Nordirland und Südirland, also dass viele der Konflikte sich an solchen religiösen Grenzen aushandeln und zwar nicht immer nur Islam, Christentum, sondern eben auch so innerchristliche Konflikte. Das ist manchmal, wird es also als offener Kampf geführt, aber manchmal eben auch so als ideologischer, dass man einfach die andere Seite dann so ein bisschen, also mit Witzen oder Geschichten oder was auch immer für Darstellungen versucht zu diffamieren. Das war im 16. Jahrhundert eben noch der offene Krieg, einfach weil dort Ländereien neu verteilt wurden. Hier sieht man Thomas Münzer als Anführer der Bauern, der eben predigt und gleichzeitig so seine Kirche, also seine protestantische Predigen waren auch viel politischer. Da wurde eben nicht nur über das Seelenheil gesprochen, sondern eben auch sehr stark Politik gemacht.
Sind Sie ja heute teilweise.
Genau, bis heute ist das, also sieht man das in protestantischen Kirchen viel einfach. Da werden Tagesaktualitäten aufgegriffen und entsprechend auch in die Predigt eingebaut. Die katholischen sind häufig viel stärker ritualisiert. Also da hält man sich an den Katechismus und arbeitet den ab. Und die Predigt ist dann doch stärker auf dieses Deutungsmonopol, in dem man halt die Bibel zugrunde legt, ausgerichtet. Und die protestantischen, naja, da kommt ja das Wort Protestantismus, kommt ja auch so ein bisschen daher, so als Protest gegen die katholischen Gebräuche. Aber die Katholiken besinnen sich dann doch auf ihre historische Stärke und starten eigentlich eine groß angelegte Gegenreformation, kann man sagen, im Konzil von Trient 1545 und 63, verhältnismäßig spät. Aber dann wird's, also dann fährt der Katholizismus seine ganze Größe auf. Hier sieht man auch so ein typisches Bild, finde ich, was also einerseits diese klare hierarchische Struktur der katholischen Kirche klar macht, allerdings aber dann auch den Pomp, den sie auffahren können, also die beeindruckende Architektur, die Anordnung von Räumen, die sie einfach zur Verfügung hatten, weil sie die höheren Döme bauen konnten. Also geistlich, auf der geistlichen Seite, einerseits die Jesuiten werden gegründet, so die Beißhunde des Herrn, in der also der katholische Gedanke vorangebracht wird, aber andererseits die auch recht kampfbereit waren. Der Marienkult wird verstärkt, so die Anbetung von Maria, das ist doch so ein symbolischer Trumpf, das haben sich die Reformatoren nicht genommen. Der wird ausgebaut. Der barocke Kirchenbau nimmt jetzt zu. Also der Barock, kann man sagen, also gerade so der Frühbarock mit seinen doch sehr pompösen Architekturen, hat hier seinen Ursprung, weil man, das ist auch eine PR-Aktion, man wollte die Leute in die Kirchen holen, indem man ihnen einfach die besseren Kirchen vorsetzt und auch klar macht, guckt euch diese evangelischen, blassen Hütten an. Wir hingegen haben also viel Schöneres, viel mehr zu bieten. Die Kirchenmusik wird standardisiert, indem man sagt, Palestrina ist jetzt also eure, also komponiert doch bitte so wie Palestrina, und insgesamt eine soziale Disziplinierung nimmt zu, kann man sagen. So, auf der weltlichen Seite gibt es Fürstenaufstand, also es gibt in Augsburger Religionsfriede 1555, in der halt diese Zugehörigkeit der Untertanen zur Konfession des Fürsten eingeführt wird. Letztendlich ist auch der Dreißigjährige Krieg dann im 17. Jahrhundert eine Auseinandersetzung der katholischen Liga gegen die protestantische Union. Und man hat in der Gegenreformation also einen symbolischen Kampf geführt, einen religiösen Kampf geführt, einen weltlichen Kampf angefangen und auch einen medialen Kampf. Jetzt fängt, also die Zensur greift jetzt also systematisch um sich. Ab 1559 im Konzil von Trient beschlossen, der Index Librorum Prohibitorum, also das Buch der verbotenen Bücher. Für viele das Buch, also da fand man alles, was wichtig und neu war, weil das sofort auf dem Index landete. Hier sieht man ein Exemplar von 1744, eigentlich bis 1900, also von 1559 bis 1962 Bestand hat. Also ich glaube, der wird erst 1962 wirklich abgeschafft. Und hier sehen Sie mal, hier ist der Kopernikus, steht da drauf, unten ist dann Galileo, steht drauf, also die Bücher, die wir ja auch schon in den letzten Stunden hatten, finden Sie, im Prinzip ist das Who is Who der Dinge, die man lesen muss. Das führt dann dazu, dass in Österreich der Index auf den Index kam, also dass man den Index gar nicht erwerben durfte, damit man eben nicht in Versuchung geführt wird, die richtig spannenden Texte zu suchen.
Also, das ist eine Form von Anti-Werbung, die man da betreibt, wenn man macht auf.
Ja klar.
Den Index selbst.
Deswegen wurde der, genau, deswegen wurde der Index auch auf den Index gesetzt, damit sie gar nicht diese Werbung in die Hand bekommen. Das ist ganz perfide. Heute gibt es das auch. Also es gibt so 1000 Seiten, Webseiten, die zensiert werden. Also wo zum Beispiel Google sie, wenn sie die suchen, nicht anzeigen darf. Oder bestimmte Suchmaschinen. Es gibt auch so einen Index in Deutschland, aber eine Zensur findet nicht statt. Das geht ja nur um Jugendschutz. Und da gibt es zwei Teile in diesem Index. Es gibt den öffentlichen Teil, wo dann klar ist, was es gibt, aber viel spannender ist der geheime Teil, wo Sie nicht wissen, welche Seiten gesperrt werden. Also Sie finden es nur raus, wenn Sie sie eintippen, und dann erscheint sie nicht. Und unten schlagt Google, er sei rechtlich verpflichtet, gewisse Seiten aus seiner Suchergebnisliste zu entfernen. Aber sie haben diesen öffentlichen, diesen geheimen Teil. Und so war es mit dem Index auch. Der Index war dann so beliebt, dass er auch selber zum Geheimen, zur geheimen Liste geführt wurde. Man musste das wissen, aber man konnte es nicht kennen. Also eigentlich die Drucker mussten es wissen oder die Verleger. Die hatten Zugriff darauf, weil sie es nicht verlegen durften. Aber alle anderen wussten noch nicht mal, welche Bücher verboten sind, damit sie sich nicht auf die Suche machen. Genau, also weil genau dieser Werbeeffekt, das ist bis heute ist das bekannt, so bei Spielen auch. Wenn man Spiele verbietet, gibt es keine Liste, wo sie alle verbotenen Spiele auflisten können, weil klar ist, dass das die Jugendlichen sofort animiert, genau diese Titel sich rauszusuchen. Das ist bekannt, eben seit dem 16. Jahrhundert, dass der Index genau diese stimulierende Wirkung hat. Und das sehen Sie ja auch, also rein geistesgeschichtlich finden Sie fast alle wichtigen Werke finden Sie in diesem Index wieder und auch eine Menge unwichtige. Einfach weil das genau die Werke sind, die ja bestehende Weltbilder in Frage stellen. Was die Kirche jetzt gar nicht so sehr schockiert, also dass man jemand sagt, irgendwie die Erde ist rund. Ich meine, niemand hat geglaubt, die Erde sei eine Scheibe bis dahin. Aber also solche Sätze ist nicht das Problem. Das Problem ist zu sagen, das finden wir raus mit den Mitteln der Wissenschaft und nicht über die Kirche. Also wenn man das der Kirche vorstellen würde, dass die Kirche dann irgendwann sagt, ja, wir verbreiten das jetzt unter unserem Namen, wie groß Gottes Schöpfung ist, wäre das kein Problem. Aber dass jetzt so viele Emporkömmlinge mit dem Buchdruck hingehen, Ergebnisse veröffentlichen, die einerseits den kirchlichen Doktrinen widersprechen oder sie zumindest in Frage stellen und diese Diskussion außerhalb der Kirche führen, das ärgert die. Also das ärgert sie so sehr. Und Galileo auch. Also Galileos Weltbild ist nicht das Schockierende, sondern dass er sich weigert, bestimmte Änderungen vorzunehmen, die der Kirche genehm sind. Oder sich weigert, das in Diskussion mit der Kirche auszuhandeln. Und dann solche Werke landen auf dem Index und nicht die Sorge, dass dann der das liest, sofort von der Kirche abfällt. Sondern es geht um Deutungsmonopole. Wer sagt eigentlich, wie die Welt ist? Sagen wir es oder sagen es die anderen? So, hier ist eine Lutherbibel von 1534, in der dann auch das Alte Testament festgelegt ist. Und damit die Nationalsprache, das habe ich, glaube ich, diese Folie hatte ich auch schon mal gezeigt, das festigt Nationalsprachen oder entsprechende Übersetzungen in anderen Ländern, führt dann aber auch zu dem Einbruch dieser Lingua Franca, die das Latein war, also diese Internationalisierung bricht dann an dieser Stelle, also hier bricht sie zum ersten Mal auf und dann setzt sich jeweils, also Französisch wird ja noch ein paar Jahrhunderte dann auch ganz beliebt sein, was die Franzosen bis heute nicht überwunden haben, dass sie nicht mehr die Sprache der Diplomatie sind, deswegen fordern sie es immer, aber so richtig setzt sich das nicht durch. Englisch ist jetzt so eine Wissenschaftssprache, aber es steht immer so in Konkurrenz zu den erstärkten Nationalsprachen, die jetzt auch eine Schriftform gefunden haben. So, wir wollen aber weitergehen zu den, also ein bisschen von der Reformation weg, also Reformation auch als Medienereignis. Selbstverständlich trifft es den Nerv seiner Zeit, wäre aber ohne Buchdruck und ohne die medialen Techniken der Zeit in dieser Form nicht möglich gewesen oder wäre wahrscheinlich einfach wieder zurückgegangen. Also man hätte Luther stärker unter Kontrolle halten können. Aber zurück zu den Flugblättern. Hier sieht man mal so eine typische Darstellung, eine wunderbarliche Geschichte, was da irgendwie geschehen ist. Da ist halt irgendein Drache über die Stadt geflogen. Sie sehen aber auch die Strategien, die da gefahren werden. Also sie haben... Es muss immer ein wahrhafter Bericht sein über oder ein wahrhaftiger oder ein eigentlicher oder eine gewisse Darstellung, dass man schon mal auf rhetorischer Seite klar macht, es handelt sich um eine echte Darstellung. Es ist also nicht nur eine reine Erfindung, sondern es hat sich tatsächlich zugetragen. Verstärkt wird das durch die Zuschauer im Vordergrund. Also man sagt, das haben Leute gesehen. Nicht nur ich habe es gesehen, sondern das haben andere auch gesehen und die habe ich gleich noch mit aufgemalt. Heute sagt man, ja, das hat er erfunden. Aber wir haben ja nun, also ich will ein Foto, würde man heute sagen, aber das war halt das Foto. Und andere Menschen waren genauso überrascht und damit erhöht sich visuell die Glaubwürdigkeit und durch solche eingestreuten Bemerkungen wie wahrhaftig zugetragen und sowas. Hier sehen Sie noch ein Komet, der dann über die Stadt geflogen ist. Auch hier wieder im Vordergrund die überraschten Zeitzeugen, die das Ganze auch nochmal verstärken. Die Augenzeugen im Vordergrund und die Betonung des Bildes. Also es gibt eigentlich nur eine Überschrift und im Wesentlichen das Bild. Damit will man will das ja verkaufen, nicht? Diese 2 bis 4 Kreuze, die das kostet, sollen ja die Auflage wieder reinbringen und vielleicht noch ein Zubrot haben. Denn jetzt, was jetzt passiert, also unabhängig von diesem Reformationsdrucken, die dann zum Teil auch durch Spenden finanziert kostenlos verteilt wurden, hat man hier andere Sensationsdrucke 1578, die weitergedruckt werden, auch hier wieder eine Verdichtung im Bild, irgendwelche Missgeburten, eine Mischung aus einem Kind und einem Tier. Schreckliches wird dargestellt, ein eine erschreckliche Geschichte vom Teufel, der hier 1531 zugeschlagen oder erwischt wurde, mit viel Text in diesem Fall. Oder auch hier noch, also ein Pelikan hat sich in Meißen verirrt, also eine wahrhaftige Kontrafaktur von der Beschreibung des wundersamen und unbekannten Vogels, deren etliche in Meißen zu Düringen dieses Jahres gesehen und geschossen worden sind. Das ist klar, wenn ein Mensch jemanden trifft, den er nicht kennt, dann schießt er erstmal, erst schießen, dann Fragen stellen. Naja, und dann wird er nicht, wer hat alles mitgemacht. Also hier gibt es diese ganzen Berufe, die da auch noch beteiligt dran sind. Also wir brauchen einen Verleger, einen Autor, einen Drucker, einen Bildentwerfer, einen Zeichner, einen Stecher, einen Schablonierer und einen Maler. Also das, an so einem Flugblatt sind immer einige beteiligt, eben Berufe, die auch von dem Verkauf dann entsprechend leben wollen. Und was wir hier haben, ist das Flugblatt als Zeitungsvorläufer. Zeitung in der Zeit ist, hier sehen Sie die wahrhaftig neue Zeitung, eine Flugschrift. Zeitung ist ja keineswegs ein regelmäßig erscheinendes Publikationsorgan, sondern eigentlich Zeitung, etwas, ein Ereignis, das sich zugetragen hat. Und ich will jetzt, also in manchen Kirchenliedern hat man das nochmal, also ich gebe dir Zeitung von dem und dem Ereignis. Es ist nicht das Produkt, sondern das Ereignis oder das Erlebnis, was da im Vordergrund steht. Und diese wahrhaftige und neue Zeitung, was sich zugetragen hat, das fängt hier Ende des 15. Jahrhunderts fängt es an und geht aus diesen Flugblättern hervor. Hier sehen Sie nochmal das Bild aus Blickfang und Kaufanreiz. Das sind die typischen Themen, also über Wetter, Astronomie wird gerne geschrieben, über Missgeburten, über Politik, über wilde Menschen oder wilde Tiere, über Verbrechen, über die Türkenkriege, als die noch sehr im Mittelpunkt standen, die Reformation. In der Summe der Flugblätter im 16. Jahrhundert ist die Reformation nicht mehr so groß. Anfang des 16. Jahrhunderts sind noch alle Bücher oder ein Drittel der Bücher von Luther, aber die Reformation selber über Holzschnittflugblätter nimmt dann nur einen kleinen Teil an, über Sitte und Moral, über Teufel und Hexen, Erdbeben, Wunder und Sonstiges. Das sind ähnliche Rubriken, die man dann heute auch in den Zeitungen hat. Die werden hier halt Einzelblätter verkauft. Die Autoren sind meistens nicht bekannt. Ich glaube, von einem Fünftel sind die Autoren noch bekannt. Ansonsten handelt es sich halt um solche kurzen Drucke, mit denen man kurzes Geld machen will. Natürlich sind viele auch nicht erhalten, aber was erhalten ist, kann man derartig kategorisieren. Dann gibt es zusätzlich noch Messzeitungen. 1502, der Abschnitt einer Flugschrift, da fängt das an, neue Zeitung vom Orient und Ausgang, betrifft Wiedereroberung von der Insel Lesbos durch die Venezianer, etwa 1508. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts gibt es neue Zeitungen mit einer Herkunftsangabe, niederländische, andorfinische, französische, polnische, bonnische, parisische, persische, türkische, moskitische und neue Zeitungen und so weiter, sodass man sagt, das findet dort statt und das ist nicht irgendwo, hat sich das zugetragen, sondern es ist ganz wichtig. Und dann wiederkehrende Messzeitungen, das sind jetzt noch diese Flugschriften, wiederkehrende Messzeitungen, also halbjährlich zur Kölner Frühjahrs- und Herbstmesse von Einzinger 1588, 1599, in Deutsch einschließlich lateinischer Abdrucke und ab 1591 halbjährlich protestantische Messzeitungen, Relatio Historica bzw. wahrhaftige Beschreibung von Konrad Lauterbach mit fünfjähriger Zusammenfassung, so best of der letzten Jahre. Man kann die Mess, also von manchen wird die Messzeitung auch als eigenständiges Medium, also neben den Flugschriften, die da so unregelmäßig rauskommen, sind Messzeitungen schon mal periodisch und bemühen sich um Seriosität. Die sind weniger so auf Sensationsdrucke aus, sondern was sich also Interessantes zugetragen hat in der Zeit. Und das muss auch kompakt zusammengestellt werden. Und heute hat man sowas wie eine Chronik, die man da, also für Historiker sind die interessant, weil man davon ausgeht, dass die redaktionell stärker bearbeitet wurden als diese kurzlebigen Flugblätter. Hier sieht man mal eine Monatsschrift, also die einfach die Auflagenzeit verkürzt sich. Die liegt irgendwo zwischen diesen Messzeitungen, die halbjährlich eher waren oder wenn die Messen sind, und den dann hinterher später wöchentlich rauskommenden Avisen. Es bleibt aber erstmal ein Einzelfänomen. Das ist 1597, Ende des 16. Jahrhunderts, eine historische Erzählung der Geschichten und Handlungen in diesem Jahre, was sich dazu getragen hat wieder. Und hier ist dann die Straßburger Relation aller fürnehmen und gedenkwürdigen Historien, so sich hin und wieder in Hoch- und Niederdeutschland, auch Frankreich, Italien, Schottland, England, Spanien, Ungarn und so weiter, in diesem Jahr 1609, da ist die Zeitung verlaufen und zutragen möchte. Also 1609 ist der älteste erhaltene Jahrgang. Ach so, alles aufs Trefflichst, wie ich solche bekommen und zu Wege bringen mag, in Druck verfertigen will, schwört Johann Carolus, der die rausgibt. Aber man weiß, dass die schon seit 1605 rausgegeben wird, weil der Johann Carolus ein Bittschreiben an die Straßburger schickt, an das Straßburger Parlament mit der Bitte, seit 12 Wochen setzt und drucke er auf seiner Presse die wöchentlichen Avisen, so nennt er sie. Er bittet um die Freiheit, und das heißt das Privileg, künftig als einziger ortsansässiger Drucker dazu befugt zu sein. Also der Straßburger Rat soll ihm ein Monopol geben, dass er der Einzige ist, der die Dinger druckt und verkaufen darf, was ihm natürlich dann einige Freiheiten gibt. Der Rat lehnt es aber ab, weil er keine Medienmonopolstellung haben will. Also 1605 ist ihnen auch schon klar, was das bedeutet, wenn nur ein Einziger solche Avisen rausgibt. Und da aber durch dieses Schreiben, was erhalten ist, wissen wir, dass er seit 1605 das druckt. Aber jetzt geht der Zeitungskrieg los oder der Kampf, wer eigentlich mehr verkauft und der Kampf um die Auflagen. Hier ist als, naja, Konkurrenz kann man nicht sagen, aber als Alternativangebot seit 1609 in Wolfenbüttel die gedruckten Avisen, also eine briefliche Meldung und eine Ankündigung, Aviso, Relation oder Zeitung, also wie auch immer ihr das nennen wollt, dieses neue Ding, wir wissen nicht, wie es heißt, nennen wir mal alles drei, Aviso, Relation oder Zeitung. Was sich begeben und zugetragen hat in Deutschland, Weltschland, also im Ausland, Spanien, Niederland, England und so weiter. Also eine internationale Zeitung, wo auch immer die Dinger herkamen. Also die Information kam natürlich durch Hände, aber sie hatten kein Korrespondentennetz, wo dann irgendwie extra Reporter in Deutsch und Weltschland saßen, sondern im Handel wurden dann solche Monats-, also solche Blätter zusammengesammelt, Flugblätter, wie sie überall erscheinen, zusammengefasst und irgendwie vielleicht nochmal nachgedruckt, wenn man es hinkriegt, aber im Wesentlichen zusammengefasst und vervielfältigt. Und dadurch entstehen dann, also oder vielleicht nochmal kommentiert, dadurch entstehen also auch die ersten Zeitungen dafür. Postzeitungen sind da ganz beliebt, weil sie mit der Post verteilt wurden. Das ist halt ein funktionierendes Kommunikationsnetz. Und das wäre jetzt die Möglichkeit, noch eine ganze Vorlesung zur Post nachzuschieben. Aber auf jeden Fall ist Zeitung sehr eng mit dem Postweg verknüpft. 1617 lässt Thurn und Taxis, die das Postmonopol haben, die bislang handschriftlichen, unvergreifliche Postzeitungen, später wöchentliche Zeitungen drucken, die vom Kaiser zur amtlichen Zeitung erklärt wird. Das Verhältnis von Thurn und Taxis zum Kaiser war immer sehr gut. Bei gleichzeitigem Verbot der privaten egenolfischen Konkurrenz. Das kann man auch, wenn man den Kaiser kennt, kann man das auch durchsetzen, weil Medien immer, na, es geht immer um Geld, aber es geht eben auch um Deutungsmonopole. Wer kann Meinung beeinflussen? Ab 1660 erscheint beim Leipziger Buchhändler Timotheus Ritsch oder Hitsch die erste tägliche Zeitung, neu einlaufende Nachricht von Kriegs- und Welthändeln. Und ein erster Jahrgang der täglich neu umlaufenden Kriegs- und Welthändel oder zusammengetragene unparteiliche Novelle. Zusammengetragen ist da noch ganz wörtlich zu sehen, also eben nicht vom eigenen Netz, sondern wer halt kommt, der trägt was rein und das setzen wir zusammen. Wie sich die im Jahr 1660 und in außer der Christenheit begeben und von Tagen zu Tagen in Leipzig schriftlich einkommen. Wie es reingeht, druck ich es raus. In guter Ordnung und in einem vornehmlichen Stilo nebst einem Register unter Durchlauf zu Sachsen, Gnädigs Freiheit, als kollegiert von Timothy Hitchen. Also das ist eigentlich eine redaktionelle Bearbeitung der Werke, die da so reinkommen. Ab 1680 ein Frankfurter Journal mit etwa 1500 Exemplaren. Und um 1700 gibt es 50 bis 60 deutschsprachige Zeitungen, im nächsten Jahrhundert in etwa 170. Und jetzt geht es eigentlich weiter. Also jetzt ist sozusagen der Grundstein gelegt. Jetzt hat so ein Medium auch eine Form gefunden, in der man erstmal aufbauen kann. Ab dem frühen 18. Jahrhundert gibt es moderne politische Zeitungen. The Tatler, The Spectator, The Guardian, Le Monde wird hier gegründet. Die Neue Zürcher Zeitung, 1780 gegründet. Berlins Getidene, Rheinischer Merkur, Neue Rheinische Zeitung. Und so weiter und so weiter. Und ab dem 19. Jahrhundert entsteht die Zeitungswerbung und damit halt auch eine Form der anderen Finanzierung. Also man kann höhere Auflagen fahren und ist nicht darauf angewiesen, dass alles sich selber trägt im Verkauf. Hier sehen Sie das Bild von The Guardian von 1714. Aber eine redaktionell bearbeitete Zeitung, die sich nicht nur auf die Korrespondenten stützt, sondern jetzt entstehen dann auch, also es gibt Leute, die leben davon, dass sie für die Zeitung schreiben. Und nicht, dass sie für die Zeitung arbeiten, indem sie Sachen zusammentragen. Also jetzt entsteht die Zeitung auch als Dispositiv, als eigenständiges System, was sich dann auch irgendwie, also seine eigenen Regeln ausbaut, so wie das also heute in Zeitungen ja auch üblich ist, dass man, was kann man tun, um Kunden zu halten, wie muss man die Geschichten aufmachen, wie muss man Geschichten beschreiben oder am besten halt immer nur Katastrophen und Unglücke, über was wird geschrieben, was wird gelesen. Also hier entsteht dann so eine eigene Form von Medium, die halt primär erstmal am Überleben interessiert sind und danach sich überlegen, wie können sie anschlussfähig werden nach außen, also wie können sie darüber hinaus noch irgendwas was anbieten. Postzeitung und Neue Zeitung, hier hat man mal vom gelehrten Sachsen, also die sind eigentlich, also gibt es dann jede Menge solcher Bilder, die man zusammentragen kann, hier von 1736. Zeitungen sind, und dadurch unterscheiden sie sich halt von anderen Medien dieser Zeit oder von historischen Entwicklungen, sie sind öffentlich, im Gegensatz zu solchen, naja, Postzeitungen oder so, Turn- und Taxis-Privatzeitungen, die sagen, also ich hätte gerne Korrespondenten jetzt, die nur mir zutragen. Zeitung kann jeder lesen, der es sich leisten kann. Aber dann gibt es auch die ersten Zeitungen, also da werden Zeitungen gekauft und ausgelegt, dass man sie wirklich lesen kann. Das ist so in der Tradition der Aushänge, also der Flugblätter, dass manche dann die ersten Zeitungen wirklich erwerben von der Stadt und dann irgendwie am Marktplatz aushängen, sodass jeder die Zeitung lesen kann. Die sind aktuell und damit unterscheiden sie sich von den Büchern, die häufig mehr auf Dauer ausgelegt sind. Es gibt zwar aktuelle Bücher bis heute, also die Zeit, in der ein Buch erscheint, hat sich ja auch deutlich reduziert. Aber gerade, also Zeitungen können auf tagesaktuelle Ereignisse reagieren, darauf sind sie auch ausgerichtet. Bücher liefern dann so Hintergründe zum aktuellen Börsencrash oder zum Vulkanausbruch oder die WM-Bücher, die ersten wird es wahrscheinlich auch bald geben. Aber nichtsdestotrotz ist klar, dass ein Buch nicht so schnell rauskommt. Sie sind periodisch und damit unterscheiden sie sich von den Flugschriften oder den Flugblättern, man weiß, wann sie rauskommt und man kann sich auch darauf freuen oder man kann sich darauf vorbereiten, dass sie dann rauskommen müssen und inhaltlich universell, im Gegensatz zu spezialisierten Zeitungen, die sich dann nur, sagen wir mal, mit Börsenentwicklungen beschäftigen oder mit Getreidepreisen, das erscheint ja auch regelmäßig. Heute gibt es sehr viele spezialisierte Zeitschriften, also gerade in den Bahnhofsbuchhandlungen, da gibt es ja jede Menge halt für sehr spezielle Themen, die erscheinen dann vielleicht auch wöchentlich. Und das könnte man als Zeitung durchgehen lassen, aber diese inhaltliche Universalität geht denen dann meistens ab. Und das wären so vier Merkmale, die Zeitungen von anderen Medien unterscheiden. Hier sieht man das Intelligenzblatt der Preußen. Also Intelligenz heißt das nicht, dass da besonders kluge Menschen schreiben, sondern es gibt eine Anzeigenpflicht, also den Intelligenzzwang. Man muss bestimmte Dinge dort veröffentlichen. Also Wahlen, Ernennungen und solche Dinge. Also was haben wir denn, Öhringen? Also wenn irgendwelche Geschäfte eröffnen oder geschlossen werden, das gibt es bis heute auch, eine Insolvenz muss bekannt gegeben werden. Das ist so, das Intelligenzblatt lebt nicht von seinem Inhalt, sondern von der Pflicht, das kann man in Preußen schnell machen, von der Pflicht, dort Anzeigen zu schalten, und damit haben die eine konstante Einnahmequelle. Jeder, der ein Geschäft eröffnet, muss dort irgendwie das reinschreiben. Und davon kann das leben. Also hier entsteht, ist das jetzt eine Zeitung, kann man sich fragen. Es ist halt eine spezielle Bezirkszeitschrift, die sich selber trägt. Und hier geht es dann los, dass man halt unterscheidet zwischen Zeitungen und Zeitschriften. Also hier hat man etwas, die Scalia, ein auf eigentlich nur Kultur und Unterhaltung ausgelegtes Feuilletonblatt, könnte man sagen. Das ist aber keine Zeitung, eben weil ihr dieser universelle thematische Überblick fehlt, und dann entstehen halt Zeitschriften als vielleicht auch periodisch öffentliche, auch aktuelle Schriften, die aber ein spezialisiertes Publikum ansprechen. Blätter für Geist, Gemüt und Publizität, das waren noch richtige Überschriften. Technische Neuerungen sorgen dann dafür, das hatte ich ja letzte Woche schon angesprochen zum Teil, also die Stahltiegelpresse im 18. Jahrhundert, mit der man mehr Auflagen drucken kann, weil sie insgesamt robuster ist. Die Schnellpresse von König Bauer, die Sie da oben sehen, also mit dieser Walze auf Rolle, nicht Walze, Walze auf Fläche Drucktechnik, aber die dann schon einigermaßen automatisiert läuft. 1830 die Stereotypie, 1881 die Autotypie, also die Möglichkeiten, Bilder zu rastern. Also das hatte ich auch vorgestellt, dann später mehrfarbig, aber dass man überhaupt Bilder drucken kann. Dann 1886 der Linotype, mit der sie ganze Zeilen vortippen, die dann gegossen werden, sodass sie schneller setzen können. Und 1895 eigentlich so richtig der Rollen-Offset. Und Sie sehen hier auch so die Drucktechnik, was das bedeutet. Also die Stahlpresse, da können Sie 125 Exemplare, vierseitige Exemplare pro Stunde drucken. 1840 und 950 und mit diesem Rollen-Offset dann 12.000 und 1928 54.000 32-seitige Exemplare pro Stunde können Sie drucken. Und damit ist natürlich schon einiges zu machen. Und zusätzlich gibt es dann im 19. Jahrhundert auch den Telegraphen, der sich durchsetzt, also auch der öffentlich wird. Der wird eigentlich zur Französischen Revolution wird er erfunden, aber dann steht er nur der Obrigkeit zur Verfügung, setzt sich dann aber recht bald doch auch für Bürgerliche durch und dann für Zeitungen, sodass sie dann tagesaktuelle Neuigkeiten kriegen vom Krimkrieg oder sowas. Also das waren, also vor, bis zur Telegrafie konnte eine Nachricht nicht schneller sich verbreiten, als ein Pferd reiten oder ein Schiff fahren konnte. Und beim Krimkrieg sagten dann die Engländer, dass sie jetzt, also machten großen Trara, wir schicken jetzt Truppen in die Krim und verabschiedet sie. Und dann waren sie ganz überrascht, als die Truppen ankamen, wurden sie schon erwartet. Weil die Nachricht der Truppenverstärkung schneller fuhr als das Schiff, mit der die Truppen hinkamen. Bis dahin war es einfach so, die Nachricht kam halt mit dem Schiff an. Und da merkte man, dass auch der Krimkrieg ein Medienkrieg wurde, weil ganz neue Medien zum Einsatz kamen. Und danach wurde sofort also Stillschweigen, alles wurde geheim gehalten, damit eben keine Faxe, keine Telegramme mehr an die Front geschickt wurden. Die Front bedankte sich und schickte Bilder zurück, in denen zum ersten Mal die Schrecken des Krieges auf Fotografien festgehalten wurden und nicht mehr in verschönten Bildern romantischer Maler, sodass auch hier sofort dann, also man sich überlegt hat, wie kann man eigentlich die Korrespondenz von Kriegen eindämmen. So richtig gelöst wurde das Problem, also gelöst aus militärischer Sicht erst 1991 im Golfkrieg, als man da ganz klar gesagt hat, wer mitkommen kann und wer zu berichten hat und wie er zu berichten hat, die Embedded Journalist. Und seitdem ist also Krieg ja eigentlich mehr so ein Medienspektakel, wo nichts passiert und immer nur lustige Lichter flackern. Aber der Versuch, irgendwie die Kriegsberichterstattung zu beeinflussen, beginnt im Krimkrieg, weil man merkte, dass da irgendwie Stimmung gemacht werden, dass man irgendwie Bilder von eigenen toten Soldaten kommen in der Heimatfront nicht gut an. Und deswegen muss man sehen, dass man entweder andere Bilder dem entgegenstellt oder diese Bilder halt aus dem Verkehr ziehen. Also das fängt an, wenn eben die Fotografie war doch dann doch schonungsloser als die Malerei und die Telegrafie war viel schneller als die anderen Medien. Und das ist so dieser Kampf zwischen der Berichterstattung und den öffentlichen oder den staatlichen Interessen. So, aber dadurch wird auf jeden Fall die Aktualität erhöht und wir kriegen hier schon die erste illustrierte Zeitung, die Leipziger 1843 noch mit Bildern. Das hängt an der Drucktechnik, dass man in der Lage ist, Text und Bild möglichst auch noch aktuell unterzubringen. Also dann erscheint hier irgendwie der Kaiser kommt oder der König kommt und das man halt, naja, man muss es hier noch malen. Später wird es dann auch hier auch noch nicht fotografiert und in verschiedenen Drucktechniken dann auch wirklich kann man Fotos direkt in die Zeitung bringen. Hier ist noch eine illustrierte Zeitung, die Nullnummer von 1891. Im Offset-Tiefdruckverfahren wird das dann hergestellt. Das sind so diese Drucktechniken, die ich Ihnen letzte Woche vorgestellt habe. Seit 1984 ist das eine Wochenbeilage zur Berliner Morgenpost. Also das sind erstmal illustrierte Zeitungen, sind keine Zeitungen, sondern sind dann sowas wie Zeitschriften oder Beilagen, kann man sagen. Also Beilagen zu den normalen Zeitungen, wo dann mehr Bilder drin sind als in den Zeitungen. Und das sind dann vielleicht wöchentlich erscheint das einmal, weil es in der Produktion schwieriger ist. Die Rubriken entwickeln sich auch. Also es kommt ja vom Rubrizieren. Sie erinnern sich noch aus der Bucherstellung. Rubriken einfach sind so gewisse Sparten. Also Politik. Und die unterscheiden sich dann auch innerlich. Politik ist meistens der Leitartikel auf der Seite. Zunehmend wird es dann auch Lokalpolitik, also eben nicht nur überregionales, auch regionales. Der Wirtschaftsteil mit seinen Handel- und Börsennachrichten, der Lokalteil eben mit den Intelligenzblättern, also mit dem, wer macht hier ein Geschäft auf, wer macht eins zu, wer heiratet und wer zieht zu, wer zieht weg. Und das wiederum ist wichtig bei der Urbanisierung. Also je größer die Städte werden oder je größer solche Ansiedlungen werden, desto wichtiger ist es, dass man mehr kennt als nur seinen Kiez. So große Städte können eigentlich nur durch Massenmedien zusammengehalten werden, weil die Leute sich ja untereinander doch nicht kennen und auch nicht wissen, was woanders passiert. Aber dieses Gefühl, dass sie eine gesellschaftliche Einheit bilden, wird im Wesentlichen durch Massenmedien getragen. Eben daher diese These, dass die Masse erst durch Massenmedien entstehen kann als gesellschaftliche Gruppierung. Der Sport entwickelt sich dann aus dem Lokalteil raus, weil es zu viele wichtige Sportereignisse zu berichten gibt, sodass es eine eigene Rubrik wird. Und außerdem Sport liefert regelmäßige positive Schlagzeilen. Zwar nicht für alle positiv, aber immerhin, also alle lesen es gerne. Und das ist ja jetzt auch wieder bei der WM die Diskussion, dass, also es gibt viele innen- und außenpolitische Sorgen, aber für einen Monat hat man erstmal wieder Ruhe, weil die Leute halt nur sich darum kümmern, wie haben gestern der gegen den gespielt und was hat Merkel jetzt mit Westerast, egal, also wie spielt gerade irgendwie Deutschland. Und dass eben, naja, so Sport auch eine Möglichkeit ist, von politischen Schwierigkeiten abzulenken, was dann dazu führt, dass Sportgroßereignisse, also besonders in Zeiten der internationalen Krisen besonders hoch gefeiert werden. Eben auch medial, nicht? Das ist für die Presse ist das auch mal ganz gut, aber für die Politiker auch. Feuilletons entwickeln sich aus Theaterkritiken, Buchbesprechungen und Buchvorstellungen insgesamt. Also Feuilleton ist ja auch eine eigene Sparte geworden. Also ihr Studium befähigt sie, hinterher Feuilletons lesen und schreiben zu können. Aber das sind solche Textprodukte, die auch nicht sich an die breite Masse richten, sondern eigentlich an andere, die das Theaterstück gesehen haben. Und die freuen sich, dass jemand über das Stück geschrieben hat, was sie gesehen haben. Für die meisten ist es, ursprünglich, also es hatte mal die Funktion tatsächlich zu sagen, ich war drin in der Premiere, geht rein oder geht nicht rein. Inzwischen ist das Angebot so riesig, dass es also vielfach auch dient, sowas wieder so ein, naja, sagen wir mal, ein Zusammengehörigkeitsgefühl der Intellektuellen herzustellen, indem man auf hohem Niveau über Dinge berichtet, die halt nur wenige überhaupt zur Kenntnis nehmen wollen und können. Und das hat sich so in der Zeitung als eigene Branche oder als eigene Rubrik dann auch ausdifferenziert. Was Sie haben, sind Werbung in großer Menge. Hier sehen Sie noch eine, ich frage mich immer, aus welchem Jahr das ist. Es gibt irgendwo ein Hakenkreuz, sodass man davon aus, da unten, das heißt bei den Marquette-Fahrstühlen, also irgendwas aus den 30er Jahren, würde ich sagen, genauso schrecklich gestaltet wie die Werbung heute in solchen Heften. Also niemand weiß da, wo er zuerst hingucken soll. Aber solche Anzeigenblätter gibt es natürlich weiterhin, in denen dann mit oder ohne Bild, Bild kostet mehr, eben Sie Ihre Produkte anpreisen können. Mobilmachung ist befohlen, also es entsteht diese Kriegsberichterstattung. Erste Mobilmachung ist der 2. August. Es entsteht eine gewisse Abstumpfung durch wiederkehrende Kriegsberichterstattung, weil die Nachrichten ja dann doch immer irgendwie das Gleiche beinhalten, sodass dann, also wenn man gestern 100 Tote hat, dann braucht man heute 1000, um noch wirklich ein Extrablatt draus machen zu können. Und auch hier die Illustrierte Zeitung drauf, die antwortet halt mit Bildern da drauf, auf den Umstand, dass man das nicht mehr lesen will. Also reine Kriegsstatistiken sind langweilig, aber reißerische Bilder sind wichtiger. Für 10 Pfennig kriegt man hier das Neueste vom Ersten Weltkrieg. Dann gibt es jenseits der Zeitung die Rundfunkzeitung. Bitte? Also Hör zu entsteht 1946, die Rundfunkzeitung, also Zeitung über ein anderes Medium, in der Rundfunk- und Fernsehzeitung, Medien sowas. The medium is the message, so wie es McLuhan nicht gemeint hat. Hier hat es ja sowas gemeint wie die Gutenberg-Galaxis. Also ich habe das Medium Druck und dadurch entstehen Dinge, die man unabhängig von den Inhalten dem Medium zuschreiben kann. Und hier ist the medium the message, das nämlich also das Medium selber die Botschaft, also der Inhalt anderer Medien wird. So wie der erste Bundfernsehbeitrag der Galaabend der Schallplatte war. Also so wird halt hier eine Zeitung gegründet, um über Fernsehen zu berichten. Und dann, naja, Zeitungen bis heute haben so ihre eigene Form. Hier immer noch vom 12.09.2001. Mit Bilddarstellung. Hier haben wir die einzelnen Rubriken, wir haben den Kommentar und die Meinung und all das, was Zeitungsdruck ausmacht, was wir praktisch dann erproben können, wie man eigentlich Zeitungsdruck macht, also in mehreren Spalten und in mehreren Größen. Das ist natürlich, die Bildzeitung ist da ganz besonders groß immer, weil sie ja doch sensationelle Cover hat. So, vielleicht, also ich hätte noch so ein paar Zahlen, ich will sie jetzt aber da, na gut, Zeitung 2006 ist noch so eine etwas ältere Statistik, was es so gibt an lokalen und regionalen Abonnementszeiten. Überregionale nimmt zurück. Von diesen 350 Tageszeitungen sind halt die meisten lokal und regional. Da gibt es ein paar Wochen- und ein paar Sonntagszeitungen. Es entwickelt sich die Zeitung mit DVD- oder CD-Beilage, wobei man hier sagen muss, es ist ja eher eine Zeitschrift mit Beilagen, beziehungsweise inzwischen, also das war mal so Ende der 90er, war das mal ganz, ganz beliebt. Heutzutage gibt es dann halt die Zeitung oder die Webseite zur Zeitung, hier bild.de, also das ist nicht mehr aktuell, glaube ich, aber nicht, also dass man sagt, also alternativ zur, nicht alternativ ergänzend zur Zeitung gibt es das. Das Problem ist, dass manche, hier ist auch ganz lieb, Action, Spaß und Abenteuer unter der Rubrik, das kann halt auch passieren, wenn man automatisch seine Bilder da zusammenstellt, seine Zeitungsnachrichten zusammenstellt. Das Problem ist ja heute, dass durch die Online-Angebote viele Menschen dazu übergehen, auf die Printausgabe zu verzichten, was dann wiederum dazu führt, dass die Zeitungen insgesamt unter Druck geraten, weil sich so eine Redaktion, also das trägt sich fast durch nichts, durch die Werbung halt, aber die haben keine Verkaufspreise. Murdoch geht ja jetzt wieder dazu über zu sagen, nein, Google News, die greifen unsere Zeitungsnachrichten aus und dann kommen die Leute gar nicht mehr zu uns, sondern lesen das bei Google. Deswegen darf Google es nicht mehr suchen und die anderen sollen dafür bezahlen. Das ist jetzt mal wieder der große Test.
Haben Sie das nicht schon mal?
Genau, es wurde schon mal versucht, wieder aufgegeben. Es wird immer mal wieder versucht, immer so zum Web 2.0, also als Web 2.0 losging, dann als, also kurz vor der Dotcom-Blase dachte man auch, jetzt sind die Leute da, jetzt haben wir sie, jetzt sind sie bereit dafür zu zahlen und dann ist das geplatzt, dann haben sie schnell wieder geöffnet. Jetzt versuchen sie es wieder. Es ist aber der verzweifelte Versuch einer, eigentlich eines Medienbereichs, der nicht so richtig weiß, wie er mit den digitalen Medien umgehen soll. Das Problem ist, dass um gute Zeitungen zu erzeugen, braucht man halt auch geschultes Personal. Also jeder kann einen Blog schreiben oder jeder kann eine Zeitung machen, aber nicht jeder kann eine Zeitung machen. Dazu sind Kompetenzen nötig, die man nicht einfach mitbringt. Also braucht man ein Netz von guten Mitarbeitern und die wollen halt bezahlt werden. Nicht? Das hat halt, Qualität hat seinen Preis. Auch wenn man über Qualität im Einzelnen mal streiten kann, aber redaktionell bearbeitete Inhalte sind in der Regel besser als, das hat man inzwischen auch rausgekriegt, als diese Augenzeugenberichterstattung, die dann alle voneinander abschreiben, so Twitter-Nachrichten, wo man überhaupt nicht weiß, was das wert ist, was da über den Kanal kommt. Oder eben so Blogdarstellungen von einzelnen Personen, die in keinster Weise an sowas wie Neutralität interessiert sind. Und das sind gute Zeitungen ja schon, dass sie sich bemühen, doch die Sachen differenziert darzustellen. Und wer so gut ist, dass er einen Blog führen kann, der also Zeitungsniveau hat, der hat meistens dann auch Werbung geschaltet, weil er genügend Mitarbeiter hat und dann geht es dann noch wieder um Gelderwerb, weil er dafür entsprechend viel Zeit braucht. Nichtsdestotrotz sind die Leute nicht daran gewohnt, dafür zu bezahlen und die Frage bleibt, was wird aus der Papierzeitung? Online-Zeitungen nehmen zu. Das sieht man hier, also das ist eine Statistik hier von 2007. Die Frage der Glaubwürdigkeit, auch das ist netterweise aus diesem Jahr. Ich glaube inzwischen, also die wiederholen diese Umfrage einfach nicht, weil sie Angst haben, dass die Glaubwürdigkeit inzwischen anders im Internet, also Internet hat nur 38%, aber Tageszeitung, hier geht es um Glaubwürdigkeit der Werbung in Medien. Also wo glauben Sie Werbung mehr, im Internet oder eher in Tageszeitungen? Und damit wollen die Zeitungen natürlich sagen, werbt bei uns und nicht im Internet. Das sind solche Versuche, deswegen werden solche Statistiken ausgegeben. Und dann haben wir halt die E-Mail-Zeitung, hier Spiegel Online von 2001, hier von 2005, 2009. Also Sie können das einfach abonnieren, indem Sie täglich so eine Nachricht bekommen, was hat sich so zugetragen. Und damit, naja, brauchen Sie im Zweifel nicht mehr ausdrucken oder Sie nehmen E-Paper, dann haben Sie es auf einer schönen Qualität. Die Frage, die wirklich noch offen ist, wie kann man damit Geld machen? Braucht man eine Tageszeitung, wurde hier gefragt, 2004. Genau, und ich habe das geguckt, das ist aus der aktuellen Zeitungsdarstellung von 2009, aber sie haben eine Umfrage von 2004, man sollte auch regelmäßig eine Tageszeitung lesen. Ja, sollten, also 2004, es nimmt ab und es ist anzunehmen, dass 2009, also der hellgraue Balken noch weiter nach links zeigt. Nicht, die Frage war, manche Leute finden, wenn man täglich Fernsehnachrichten sieht und Radio hört und ein Anzeigen- oder Kulturblatt mit Hinweisen auf wichtige Veranstaltungen und Termine ist, reicht das aus? Von Internet ist da überhaupt keine Rede. Finden Sie das auch oder sollte man eine Tageszeitung regelmäßig lesen? Und unter dieser Frage reicht es vielleicht nicht aus, weil da ja doch wichtige Dinge fehlen. Aber wenn man sagt, es reicht, wenn man halt 2, 3 Online-Quellen kennt, reicht es aus? Ja, die Frage müssen Sie sich beantworten, weil Sie die Zielgruppe sind, die keine Zeitung mehr kauft oder abonniert gar. Das Interesse, was lese ich im Allgemeinen immer, eben das Lokale ist interessant und da können diese Online-Ausgaben tatsächlich auch schlechter punkten, weil sie meistens national aufgestellt sind und dann wenig aus der Region liefern. und die regionalen Angebote nicht genügend Geld haben, um richtig Interessantes zu machen. Politische Meldungen aus dem In- und Ausland, politische Berichte aus dem Ausland, Anzeigen werden gerne gelesen, vielleicht so Todesanzeigen, das ist ja immer lokal interessant, aber vielleicht auch Werbung. Leserbriefe werden gerne gelesen, Leitartikel, Tatsachenbericht aus dem Alltag, Sportnachrichten bis runter zum Fortsetzungsroman. Zwischen 1991 und 2003, auch da gibt es keine aktuelle Statistik, hier schon Anzeigenrubriken. Also das ist so die Frage, wer zahlt eigentlich in regionalen Abonnementzeitungen, das lokal geschäftlich, überregionale Stellenangebote, Familien inserieren, Immobilien, Kfz, Veranstaltungen, Reisen, sonstige. Die Kosten, und das ist ja das große Drama, es geht einfach zurück, Werbeaufwendungen in der BRD, Marktanteile der Medien in Prozent, und da sieht man, die Tageszeitung geht einfach schwer zurück. Und da entstehen dann halt, also die Kosten der Herstellung sind relativ stabil, aber die Anzeigenkunden gehen zurück, also werden Zeitungen einfach eingestellt. So, und das ist das ganz große Problem. Und laut, es gibt jetzt, gestern ist das rausgekommen, oder vor ein paar Tagen, PricewaterhouseCoopers prognostiziert, dass in den nächsten 4 Jahren der Online-Werbeumsatz den Print-Werbeumsatz übersteigen wird. Also es wird lukrativer im Web zu publizieren als im Print-Medium-Bereich. Und das ist halt die Frage, also insgesamt steht da, wobei, ja, es, man muss dann reinfragen, wer es gemacht hat und wie es gemacht wird und was alles zur Online-Werbung zählt. Aber da ist einfach die Kurve noch im Wachsen und bei dem Printbereich fällt die Kurve weiterhin. Und da macht man sich schon Sorgen, was daraus wird. Denn ein großer Bereich, nämlich der Anzeigenmarkt, was ich eben sage, der ist halt inzwischen übernommen, also früher Kijiji, eBay-Anzeigen oder wen man auch immer haben will. Es ist einfach viel besser, wenn man so einen Markt, Mitfahrzentralen ist ja auch so ein Ding, oder Immobilienanzeigen. Es ist einfach viel besser, bundesweit zu inserieren, wenn die Leute bereit sind, das Porto zu bezahlen, als nur in der Region Oberfranken. Also es gibt ganz wenige Dinge, die man so lokal ausschreiben muss, wenn man es auch national machen kann. Und eben eBay-Anzeigen oder Kijiji war ja so, suchen Sie nach Anzeigen in Ihrer Region. Es war im Prinzip auf nationaler Ebene ein schwarzes Brett für lokale Angebote. Und so ein Markt tendiert dazu, zu monopolisieren. Also, dass es nur einen Anbieter gibt, in den alle reinschreiben und in den alle reingucken. Das ist wie Mitfahrzentralen und Immobilienangebote, Autohändler oder sowas, weil man ja als Verkäufer möglichst viele Kunden suchen will und als Kunde möglichst viele Angebote haben will.
Das sind ja auch schon dazu. Das sind eine kleine vielleicht eine Nebenhandlung zu dem Ganzen. Aber ich habe das Gefühl, seit es diese Mitfahrzentralen online gibt, kaum noch Leute, die trennen. Ich habe hier und hier Trennen.
Kann sein, ja. Es kann auch so ein bisschen an der Angst liegen, weil man liest immer so viel von bösen Trennbeerfahrungen. Aber es kann damit zusammenhängen. Mitfahrzentralen sind da natürlich besser. Also weil man mit Sicherheit weiß, wo es hingeht und nicht irgendwie lange warten muss. Genau, das ist also einer der wesentlichen, gerade für die Lokalzeitung, wesentlichen Einnahmequellen, die zunehmend ins Web abwandern. Bei der Werbung ist das noch was anderes, aber sowas, das fehlt den Zeitungen natürlich schon. Die Auflagen gehen entsprechend zurück, aber die Zahlen, die lese ich jetzt nicht durch, ich überziehe ja schon. Und die Zeitungsentwicklung, das ist nicht ganz so dramatisch, wie es manchmal dargestellt wird. Es geht abwärts, es gab mal so dieses große Loch da zwischen 67 und 89, dann ging es hoch und seitdem, es geht, na gut, es fällt halt ab, nicht? Die redaktionellen Ausgaben mit und ohne Verlage, es geht zurück, aber es ist noch nicht so, dass man das große Zeitungssterben kann man hier noch nicht sehen. Und auch der Zeitungsverkauf von 2009 im zweiten Quartal in Millionen Exemplaren ist ja nicht im Vergleich. Man müsste, glaube ich, die Vergleichsgröße dazustellen. Es ist noch zu halten, aber die Zeitungen müssen sich schon überlegen, was aus ihnen wird, um der digitalen Konkurrenz zu begegnen. So, damit beende ich die Vorlesung heute. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.